Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 412. Heute sprechen wir über die großen Comebacks. CM Punk, Becky Lynch, Brock Lesnar, WWE und AEW Comebacks im direkten Vergleich. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der David Klus von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Und auch dabei ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, wir haben bewegte Wochen hinter uns. CM Punk ist zurückgekehrt. Der SummerSlam hat seine Spuren hinterlassen. Und wir wollten heute einfach mal über die großen Comebacks sprechen. Becky Lynch, CM Punk, Brock Lesnar. Wie hat man das präsentiert? Was waren die Reaktionen? Und vor allem auch, was müssen die Promotions in Zukunft mit diesen Talents anstellen, damit das funktioniert? Und was haben sie bislang getan? Kai, war eine proppenvolle Woche auch wieder, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man ging auch mit Erwartungen rein. Natürlich, ich bin ganz ehrlich, meine größte Erwartung war, zeig mir nochmal den Punk bei Dynamite, lass ihn nochmal reden. Auch da hat er natürlich schön wieder für Spekulationen gesorgt. Ich sag nur das Anteasen eines Daniel Bryan. Raw und SmackDown sind, muss ich ganz klar sagen, so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Hat man ja auch bei AEW gesagt. Also da haben ja auch verschiedene Leute geschrieben, ja, hätte man mehr machen können, auch auf dem Discord wurde ein bisschen diskutiert. Aber es war für mich einfach schön, CM Punk zu sehen. Ich hatte damit meinen Spaß. Im Gegensatz zu Brock Lesnar, den wir bei SmackDown gar nicht gesehen haben. Becky Lynch auch eine Promo gehalten, müssen wir auch nochmal drüber reden. So, es ist auf jeden Fall genug passiert, über das es sich zu reden lohnt.
Oh. Kai, du warst auch in der SummerSlam Review zugegen. David war nur in Anführungsstrichen bei unserem Comeback-Video zu CM Punk mit dabei, zu den Breaking News, die wir da gemacht haben. David, wie hast du jetzt die Woche wahrgenommen, ganz kurz und knapp?
Eine sehr aufregende Woche, wo mich sehr viele Leute angeschrieben haben zum Thema Wrestling, die das seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Also du merkst auf jeden Fall, dass gerade irgendwas passiert, was halt den Mainstream auch erreicht. Eine sehr spannende Woche und ich finde es auch sehr interessant, wie unterschiedlich man mit den Comebacks umgeht.
Genau, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen.
Was mir noch einfällt, ganz kurz, ja. was ganz, ganz wichtig ist, weil das ja natürlich dann eher über Patreon und Steady lief, also auch da könnt ihr uns natürlich gerne supporten, weil ihr da super Sondercontent bekommt, wie zum Beispiel unsere Review zu NXT TakeOver 36. Ich möchte es aber auch nochmal hier sagen im Freefeed, guckt euch bitte unbedingt Walter Ilja an.
Stimmt.
Also oh, ja. Guckt euch das unbedingt an, das ist ein fantastisches Match.
Aber bitte mit Kopfhörern, damit man jeden Shop persönlich spüren kann.
Also ganz, 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 ganz große Empfehlung. Ja. Erst Walter Ilja gucken, danach Patreon Steady und supporten, macht da alles richtig.
Genau, so läuft das. Der Kai ist auch hier schon voll Corporate Kai geworden, oder? Das war früher nicht so.
Ich greife jetzt auch so wie Corporate Kane in Matches ein am Ende und besorge für die Q und dann für 3-gegen-3 Tag-Matches richtig Bock.
Genau das. Aber David hat es auch gerade schon gesagt, also es passiert momentan einiges und vor allem merkt man, dass viele auf AEW aufmerksam werden. Also das haben wir auch an den Hörerzahlen gemerkt. Grundsätzlich ist das seit Money in the Bank so, dass man wirklich das Gefühl hat, dass da wieder mehr passiert, da ist wieder mehr Euphorie da, wegen WWE zum Teil auch. Auch darüber kann man sich hier stellenweise freuen, aber natürlich kann man sich darüber auch hervorragend aufregen und vor allem auch darüber hervorragend diskutieren. AEW auf der anderen Seite ist gerade wirklich auf einer Erfolgswelle und wir merken auch, dass bei euch da draußen das Interesse steigt und deswegen haben wir uns auch in Richtung All Out was überlegt. Wir hatten ja ansonsten, Kai hat gerade angesprochen, unsere Preview zu den AEW Pay-Per-Views hatten wir bis jetzt ja immer bei Patreon und Steady. Wir haben jetzt aber gemerkt, da ist so viel Vorfreude da und da ist so viel Interesse da, dass wir gesagt haben, komm, wir packen die Preview zu All Out, die packen wir auch in den Freefeed. Das heißt, die geht dann raus an alle, damit wirklich da auch alle das hören können und ja, damit wir gemeinsam diese tolle Zeit, die es momentan da gibt, auch einfach genießen können. Wir überlegen auch, je nachdem, was bei All Out passiert, dann noch zwischendurch noch ein Breaking News Video reinzuhauen. Also auch das kann durchaus passieren auf YouTube und auf den entsprechenden Kanälen. Also schaut da auch gerne vorbei. Aber erstmal die wichtigste Nachricht da, die Vorschau zu All Out mit Team Shamella, wie ich ja schon so schön gesagt habe, also Shaggy und Mella, gibt es dann am Donnerstag, eventuell Freitag, per Feed einfach auf Spotify, iTunes, YouTube, wo auch immer ihr das hört, kostenlos in eure Ohren. Und wenn ihr das mögt und wenn ihr uns mögt, dann klickt da vor allem rein, hinterlasst gerne eine Bewertung. Und wenn ihr uns noch viel, viel lieber habt und gerne das Archiv haben möchtet und ganz viel anderen Content, dann schaut bei Patreon und bei Steady vorbei. Kai, wir beide, wir haben ja da unter anderem ja mal wieder ein Watch-Along aufgenommen.
Ja, nachdem ich dich hartnäckig belabert habe, weil du ja nicht wolltest, weil du das gar nicht wertschätzen kannst, so ein tolles Event, habe ich gesagt, Olaf, wir machen jetzt Money in the Bank 2011, denn 2021, 10 Jahre später, CM Punk kommt zurück und da Money in the Bank, mein absolutes Lieblingsmatch, aber auch eins der größten WWE-Matches der letzten 10 Jahre mit Punk gegen Cena und das haben wir natürlich als Watch-Along geguckt. Man muss aber auch sagen, es lebt nicht mal nur von diesem Match. Das Match ist natürlich Dreh- und Angelpunkt. Aber auch gerade die Money in the Bank Matches machen da nicht viel verkehrt. Die machen Spaß. Die kann man sich gut angucken. Also mit 2:45 ungefähr war es ein super kurzweiliger und angenehmer Event.
Hat richtig Spaß gemacht. Also ich war auch überrascht darüber, wie schnell da die Zeit vergangen ist, obwohl Kai dabei war. Also das war schon das war schon richtig gut. Und das Watch-Along gibt's am 2. September. Da bin ich dann auch schon im Urlaub. Wir haben das wunderbar vorproduziert, damit ihr auch noch hier den ganzen aktuellen Stuff zu hören bekommt. Und da auch ja ein schönes Wrestling-Wochenende einfach mit uns, mit Headlock und eben auch mit All Out haben könnt. So, und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch hier durch in den Wochenend-Podcast, weil wir sprechen über die Comebacks. Und David, wir haben 3 große Comebacks gehabt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei WWE an. Wir heben uns CM Punk für den Schluss auf, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Du hast aber zum Beispiel auch noch nicht über die Comebacks von Brock Lesnar und Becky Lynch mit uns geplaudert. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie du das Comeback von Becky Lynch beim SummerSlam wahrgenommen hast. Erstmal nur SummerSlam. Wie gesagt, wir machen das so ein bisschen häppchenweise. Wir sprechen erstmal, wie ist es gewesen und dann, wie war es jetzt bei den Weeklies und dann, wie sieht es in Zukunft aus? Erstmal dein Eindruck von Becky Lynch beim SummerSlam.
Den Anfang hat man sehr klug gemacht. Sasha Banks ist halt ausgefallen. Dann schickt man Carmella ins Rennen, wo man halt einfach weiß, das will keiner sehen. Entsprechend die Crowd halt auch ja angefressen, schlecht gelaunt. Und dann kam halt die Heilsbringerin Becky Lynch, die Musik, lauter Pop, wird gefeiert, sie ist endlich wieder da. Man hat ja spekuliert, wann kommt sie wieder, wurde immer wieder angeteased, diskutiert, dass sie halt kurz vorm Comeback steht. Dann stand sie im Ring gegen Bianca. Jeder möchte das Match sehen. Bis dahin alles richtig gemacht. Da war ich richtig dabei. Ich habe mich gefreut. Die Crowd war dabei. Aber was man dann gemacht hat, diese, glaube 21 Sekunden oder so.
26.
Das ging halt gar nicht. Also ich weiß, warum man es machen wollte für den Moment, um den noch größer zu machen. Aber in dem Moment habe ich nur gedacht, auch wenn sie jetzt Heel-Charakter Anleihen hat durch den Handshake, der halt direkt zum Schlag führt. Ich wollte das so nicht sehen und vor allen Dingen will ich nicht, dass man einen Star, den man jetzt halt länger aufgebaut hat, man hat Bianca den WrestleMania-Moment gegeben, Rumble gewinnen lassen und dann wird die halt so weggesquasht, das kannst du nicht bringen. Und da war ich auch ehrlich gesagt, da war die Freude über das Comeback schon wieder kaputt, weil ich nur dachte, ja, dann ist es halt einfach wieder, dann haut den Allstar oder eine Legende oder halt Topstar rein und das war es. Das fühlte sich ein bisschen so an, wie man das auch gerne bei Charlotte macht. Ja, sie ist zurück, alles klar, Titel, bitte.
Ich glaube, Kai, da haben wir ja sehr, sehr ähnliche Punkte auch in der Review erwähnt, oder?
Ja, genau.
Also ich glaube, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Also der Hauptkritikpunkt war hier nicht unbedingt die Art und Weise, wie das Comeback erfolgt ist. Man hat ja da auch, wie du richtig gesagt hast, David, Spielraum für Spekulationen gelassen. War das jetzt hier ein Heel-Turn? War das eine neue Becky, die wir hier gesehen haben, eben gerade durch diese Aktion mit dem Handshake und dann sofortigen Schlag und dann eben dem ja entsprechenden Titelgewinn hier? Das war das, was man gut gemacht hat und was man vielleicht auch clever gemacht hat, weil man dadurch eben die, ja, so ein bisschen die, sagt man denn, die Rumor-Mill angefeuert hat. Also man hat online dafür gesorgt, dass darüber diskutiert worden ist. Zugleich aber hat man da auch dafür gesorgt, dass man sehr viel Kritik bekommen hat, eben dafür, wie man Becky hier über Bianca Belair hat siegen lassen in kürzester Zeit. Bianca sah da alles andere als gut aus und wir haben es richtig angesprochen, da war es dann eben auch so, dass man sie natürlich schon längere Zeit aufgebaut hat. Auch Mella hatte dazu ja entsprechend ihren Kommentar dazu gelassen. Sie war auch echt geschockt darüber, was da passiert ist mit Bianca Belair.
Ja, vor allem, du schaffst du halt keine neuen Stars. Wenn du schon dabei bist, jemanden zu kreieren, dann macht das nicht so kaputt.
Ja, genau das. Und es gab ja noch den Manhandle Slam, den Rock Bottom, den wir da gehabt haben. Naja, also es wurde aber auf jeden Fall darüber viel diskutiert. Viel diskutiert wurde auch über das Comeback von Brock Lesnar, lieber Kai. da war ja quasi das Champion-Titelmatch gelaufen. Roman Reigns hat gegen John Cena gewonnen. Es wurde gefeiert und dann ertönte eine bekannte Musik und jemand mit neuer Frisur und neuem Bart kam raus.
Ich wollte auch gerade sagen, wenn man nicht das Video von diesen oder die Bilder von den, wie heißen sie, die Bearded Butchers?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, gesehen hätte, hätte man, glaube ich, auch erst mal eine halbe Stunde über die Frisur von Brock Lesnar reden können. Das hat man sich natürlich dadurch geschickt, dass man sie schon vorher gesehen hat. Also ich finde, diese Assi-Palme, die er da oben hat, die ist wirklich ganz schrecklich. Ne? Das ist wirklich, das sieht aus wie bei Asozialen. Also
den Bart, bei RTL 2 armes Deutschland.
Ja, ohne Spaß. Lesnar im Brennpunkt oder sowas, weißt du? So. Irgendwie so. Also mit dem Bart finde ich den Brock Lesnar noch mal 10-mal gefährlicher als ohnehin. Das finde ich ganz gut. Aber die Frisur wirklich, also die ist zum Abgewöhnen. Aber auch da, die Crowd hat natürlich Bock gehabt, Lesnar zu sehen. Es ist ja eigentlich immer so, ne? Also man sagt, oh, Lesnar, krass, ist eine Erscheinung, sieht man. Dann kann man sich danach im Internet ein bisschen beschweren darüber. Ja, also letztendlich, wenn man jetzt den Weg geht, Brock Lesnar zu bringen, um dann gegen Roman Reigns zu verlieren, um Roman Reigns weiter aufzubauen, finde ich, ist das eine gute Sache. Wenn man jetzt Brock Lesnar zurückbringt, um ihn Roman besiegen zu lassen, ist das eine doofe Sache. Deswegen abwarten, was die Zeit bringt.
Genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Was müsste man da machen? Wie wird man das aufbauen? Da werden wir auch ein bisschen spekulieren natürlich. Was man sagen muss, ist auf jeden Fall, dass natürlich das Comeback von Brock Lesnar hier riesengroße Aufmerksamkeit kreiert hat. Also wenn man sich mal allein auf YouTube das mal anschaut, da sind wir inzwischen bei diesem Video Brock Lesnar comes calling for Roman Reigns, sind wir bei 6,8 Millionen Zuschauer. Also das ist schon mal eine sehr ordentliche Nummer. Auch die Zahlen bei Becky Lynch sind entsprechend. Da sind es 2 Millionen. Das ist weniger natürlich als bei Brock. Aber trotzdem ist das eine große Nummer. CM Punk, da werden wir gleich noch auf zu sprechen kommen, der hat da natürlich auch sehr gute Zahlen gezogen. Bessere Zahlen, natürlich.
Was umso überraschender ist, weil die weniger Abonnenten haben.
Ja. Aber da waren halt eben auch 7 Jahre dazwischen. Das kommt, glaube ich, auch noch dazu. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. David, wie hast du das Comeback hier von Brock Lesnar gesehen?
Ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber halt komplett emotionslos, weil eigentlich habe ich genau nur damit gerechnet. Also ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich habe nur gedacht, jo, Lesnar kommt jetzt zum SummerSlam wieder, also wahrscheinlich nach dem Match. Genauso ist es passiert. Und irgendwie fühlte es sich halt an wie so immer ein Lesnar-Comeback für mich. Ich glaube, mein Problem ist einfach, er kommt halt viel zu oft wieder und immer auf die ähnliche Art, in selben Bereich, halt immer Main Event natürlich, weil woanders kannst du ihn ja nicht reinpacken. Und deswegen fühlt es sich für mich halt an wie halt so oft.
Das Interessante ist, dass er hier eigentlich als Babyface dargestellt worden ist. Er ist bejubelt worden, er hat sich dem Heel gegenübergestellt, dass er dann im Nachgang noch in einem Digital Exclusive Video John Cena hier abgefertigt hat mit einem F5 und ich glaube auch ein Suplex war dabei. Das ist natürlich dann ein bisschen überraschend, aber war so ein bisschen Crowdpleaser, dass man den wenigstens nochmal in Aktion sieht. Ansonsten war aber der SummerSlam auch für WWE ein riesengroßer Erfolg, muss man hier an der Stelle sagen, was aber auch nicht verwunderlich ist. Also WWE hat ja auch eine Pressemitteilung rausgehauen und hat eben gesagt, das ist der erfolgreichste SummerSlam mit unglaublichen Zahlen. Wenn man aber hinter die Zahlen blickt, dann sind die gar nicht mehr so beeindruckend. Zum Beispiel sagt man ja hier, wir haben deutlich mehr Zuschauer mit dem SummerSlam erreicht, als das vorher der Fall gewesen ist. 55% im Vergleich zu 2020, 29% mehr im Vergleich zu 2019. Na klar, es läuft über Peacock. Peacock hat deutlich mehr Abonnenten als das WWE Network und entsprechend ist da die Reichweite größer, genauso Merchandise mit Leuten wie einem John Cena vorneweg, ist ein Seller.
Na, allein schon, dass du ein Stadion voll hast.
Genau,
das ist halt ein Unterschied voll zu sonst 10.000 oder 14.000 und jetzt hast du auf einmal da zig Zehntausende.
Ja, deswegen halt, so überraschen sind die Zahlen nicht. Also da wurde ja auch ein bisschen drüber diskutiert und auch wenn man sich überlegt, wie viel Werbung gelaufen ist, dass man da den Sponsorship-Record aus den vergangenen Jahren übertroffen hat, wundert da auch nicht wirklich. Aber man hat hier auf jeden Fall große Zahlen gezogen. Ich habe gerade Brock Lesnar angesprochen, auch da wurde hier nochmal betont, dass das am häufigsten angeschaute Instagram-Video von WWE aller Zeiten ist, auch größer als das von John Cena gewesen ist zuletzt. Also von daher eine sehr erfolgreiche Nummer. Und jetzt kommen wir dann zu CM Punk. Und da muss ich natürlich erstmal an Kai weitergeben. Wir haben natürlich schon drüber gesprochen. Wir haben alle drei schon drüber gesprochen, wie das gelaufen ist. Aber da können wir vielleicht auch gleich so die Reaktionen darauf so ein bisschen mit reinnehmen. Kai, ich frag dich jetzt erstmal, Hast du das inzwischen verdaut? Wir wissen, dass David inzwischen CM Punk und sein Comeback als Schlafritual statt einem Gute-Nacht-Gebet irgendwie mit eingenommen hat. Ja. Wie sieht's da bei dir aus?
Ich hatte da gestern noch mit einem guten Kollegen drüber gesprochen. Das Krasse ist, ich bin jetzt gerade gehypter als in dem Moment selbst, als es passiert ist. Weil ich jetzt so ein bisschen erstmal verarbeitet habe und mir so denke, yo, der ist jetzt wirklich da. Und auch so regelmäßig da. Also, wenn ich es dann jetzt auch wieder bei Dynamite gesehen habe, ich bin jetzt komplett auf dem Hype-Train. Ich freue mich jede Woche auf Dynamite oder sowas, oder auf irgendwo, wo ich CM Punk-Content sehen kann. Ich habe unfassbar Bock auf All Out. Ich will dieses Match sehen. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Ne? Also, das ist auch jetzt natürlich nochmal viel mehr auch Fanbrille. So, ich bin jetzt halt kein Brock Lesnar-Fan, der sagt, oh cool, Brock Lesnar ist wieder da, ne? Nur bei Punk kommt jetzt zusammen, so, der wird der Liga was Gutes tun. Ich bin aus Fansicht super happy, dass er wieder da ist. Ich find's wirklich weiterhin nur geil und guck mir da auch jede Promo an. Und wenn ich dann immer sehe, wie die Leute ausrasten, wenn Call of Personality kommt und es hier am Punk rausläuft und wie still dann alle sind, wenn er redet, weil keiner irgendwas verpassen möchte. Das hat so eine geile Wirkung auf mich.
David, wie geht's dir da?
Ich kann mal da Jim Cornette mal zitieren, der halt sonst den gerne alles auseinander nimmt, aber dann in seinem Podcast einfach nur sagt, man hätte es einfach nicht besser machen können. Und da bleibe ich auch bei. Das Comeback hättest du nicht besser umsetzen können. Der Moment war großartig, nicht nur der Pop, sondern einfach der Ansatz, es fühlte sich halt so authentisch an und Kai sagt auch gerne, das ist was fürs Herz, das war was fürs Herz. Und du hattest so irgendwie dieses Wir-Gefühl zwischen Fans und Punk, von wegen, das fühlt sich gerade richtig an. Und ich glaube, das macht das nochmal besonders. Man muss auch noch dazu sagen, Guinness-Buch will anscheinend prüfen, ob es der lauteste Pop war, den es bislang gab.
Ich glaube, das war ein Witz.
Ich glaube nicht.
Ich glaube doch. Ich glaube, das war ein
Witz. Es könnte zumindest hinhauen. Was AEW im Übrigen ganz gut macht, ist, dass sie diesen Moment richtig melken. Und, ja. Und zwar dahingehend, dass sie es halt nicht machen, obwohl die Fans es nicht mehr wollen, sondern die wollen es. Ja, das ist halt dieser Special Look nach hinten, wo du halt den Blick in die Regie siehst. Als auch zum Beispiel jetzt nach Rampage dieses Post-Segment, was eigentlich ja nur für die Crowd gedacht war, aber man bringt es halt trotzdem noch auf dem YouTube-Kanal mit Punk und Christian Cage. Generell, dieses ganze Comeback wird einfach nicht nur gemolken, sondern was man dann ganz klug macht, aus meiner Sicht, man schafft eine sehr persönliche Basis. Also beispielsweise dieser Einblick in die Regie, das sind oder kurze Backstage-Segmente, dass du halt auch siehst, wie Punk reagiert hat, als er hinter den Titan-Tone war und dann halt diesen Pop gehört hat. Und dann so überrascht guckst du, wow, bin ich? Ja, du bist dran. Das ist ein ganz anderer Ansatz als dieses perfekt durchgeplante, sondern halt wirklich dieses familiäre, in Anführungszeichen, Image immer weiter ausbauen und halt davon zehren.
Die YouTube-Zahlen von dem Punk-Comeback sind natürlich auch enorm beeindruckend. Ne? Also das Intro, wo er reingekommen ist mit Musik und allem drum und dran, hat inzwischen 7,8 Millionen Aufrufe. Wir nehmen den Podcast hier am Samstagmorgen auf. Also wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hier am Sonntag oder am Montag hört, dann wird da wahrscheinlich schon die 8 Millionen auf jeden Fall gefallen sein. Und dann seine Comeback-Rede, da hat er dann 5,3 Millionen Aufrufe. Also das ist schon eine gewaltige Zahl. Und vor allem auch, wenn man sich das mal in Relation mit den anderen Zahlen so anschaut.
Einfach die Abo-Zahlen. Sie haben 2,5 Millionen Abonnenten, aber 8 Millionen rufen das auf.
Ja.
Und auch die anderen Videos sind ja immer über 1 Million. Also ja. Bei Dynamite, dieses Special Look. Selbst dieses Interview mit Tony Khan anschließend ging auch über 1 Million.
Und, ich finde, da merkst du es auch, das ist ja bei mir nicht anders, man leckt sich ja die Finger nach jedem weiteren CM Punk-Content-Schnipsel.
Ja.
Also egal, was es ist. Also sind wir ehrlich, dieses Media Scrum, ne, das ist production-mäßig kein gutes Video. Das ist, Tonqualität ist da, also ganz ehrlich, da kannst du auch die ersten 2 Folgen Headlock hören. Und trotzdem habe ich mir das ganz angeguckt.
Hallo, die ersten 2 Folgen, da waren wir noch Videoformat mit einem guten Reporter-Mikro, ja. Erst ab Folge 3 wurden wir richtig scheiße.
Ja, gut. Aber da kann man sich die Folge anhören, wo Olaf alleine gepodcastet hat. Aber auch dieses Media Scrum habe ich mir komplett angeschaut, weil ich halt ein verkackter Fan bin.
Ja, aber es sind auch wirklich diese ganzen Kleinigkeiten. Selbst da, dann hast du so einen Tony Khan und es wirkt halt eben nicht so perfekt durchgestylt und halt dieses Persönliche finde ich gerade bei diesem CM Punk Comeback sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Weil man muss ja auch bedenken, das ist der Vorteil gegenüber Becky Lynch und Brock Lesnar, da können die auch nichts für. Du hast halt bei CM Punk eine Situation, die du doch nie im Wrestling hattest. Nicht, dass einer halt 7 Jahre nicht da war, sondern da war halt einer 7 Jahre nicht da und ging oder beziehungsweise verließ die Fans oder wurde den Anführungszeichen weggenommen, was eigentlich das Gefühl der Fans war, als er halt auf den Höhepunkt seiner Karriere war. Er war ja Main Eventer. Und diese Situation hattest du noch nie im Wrestling.
Ja, The Rock war auch lange Zeit weg und war dann, ne, war
ja, aber woanders. Du hast den nicht weggenommen.
Ja, der ist von alleine gegangen.
Richtig.
Und aber hier CM Punk ist auch von alleine gegangen, weil er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf WWE.
Ja, aber er war auf einmal weg. Komplett weg. Und wo du einfach dachtest, so, von heute auf morgen. Es war ja nicht ohne mit Ankündigung oder sonst was, sondern es war halt, eigentlich waren ja noch alle heiß aufs Punk.
Ich glaube, der Unterschied ist vor allem, dass CM Punk mit Wrestling gefühlt sehr stark gebrochen hat. Mit seitdem, was im Nachgang passiert ist. Das war ja kein glücklicher Abschied. Er hat ja nicht gesagt, gut, mir reicht's erstmal, ich brauche eine Pause oder sonst irgendwas, sondern es war ja ein bitterer Abgang, den er gemacht hat. Und den hat er ja auch über die entsprechenden Portale immer wieder entsprechend geäußert. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied. Wir haben, glaube ich, alle nicht mehr so 100% damit gerechnet. Ich glaube, die meisten
genau das ist es. Das ist der wichtige Punkt. Überleg mal, wie oft wir im Podcast bei Kai gesagt haben, so aus Spaß, so, ja, schon mal vor CM Punk würde zurückkommen. Dann er so, boah, das wäre so cool, aber wird eh nicht passieren. Und irgendwann hast du halt im Laufe der Jahre gedacht, der wird halt nicht mehr zurückkommen.
Ja, ich glaube, das ist halt der Punkt. Also ich glaube, der Punkt ist wirklich eher, dass man gedacht hat, dass CM Punk ein für alle Mal auch nach seinem MMA-Ausflug und nachdem, wie er sich immer präsentiert hat, mit Wrestling gebrochen hat und dadurch hatten viele damit schon abgeschlossen und dass es jetzt gekommen ist. Dadurch ist diese Emotionalität da natürlich auch entstanden und die hat sich natürlich auch in den Zahlen niedergeschlagen. Also AEW Rampage hat insgesamt eine Durchschnittsquote von 1,129 Millionen Zuschauern erreicht. Die CM Punk-Segment nochmal ein ganzes Stückchen höher, bei 1,3 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Und vor allem ganz wichtig war hier der Faktor, dass von diesen durchschnittlich 1,129 Millionen Zuschauern fast 700.000 Zuschauer aus der wichtigen Kernzielgruppe zwischen 18 und 49 sind. Also das ist schon sehr stark, was man hier erreicht hat. Und auch das erste Dynamite-Segment hat da entsprechend eingeschlagen. Dynamite hat auch wieder einen Sprung nach oben gemacht von in der Vorwoche 975.000 Zuschauern auf 1,172 Millionen Zuschauer. Also man ist deutlich über die 1-Million-Grenze gegangen und das ist schon immer eine gute Nummer, weil dass man über die 1,1 gegangen ist, das hat man auch erst dreimal zuletzt geschafft. Also das ist schon eine große Sache. Und ja, CM Punk auf jeden Fall mit deutlichen Einschlägen, was hier die Wertungen und die Ratings angeht, das ist schon eine große Nummer gewesen. Und damit können wir dann jetzt auch so den Bogen schlagen zu dem, was wir dann in dieser Woche gesehen haben. Weil das ist natürlich auch was ganz Interessantes. Wie hat man diese Comebacks denn verarbeitet? Und dann machen wir einfach gleich bei CM Punk weiter, weil ich habe es gerade schon angesprochen. Auch da sind die Quoten bei AEW Dynamite gestiegen. Auch wenn Kai, der gute CM Punk eigentlich nicht viel gemacht hat, wenn man ehrlich ist.
Wo jetzt bei Dynamite meinst du?
Yes.
Ja, also, aber er war da, ne? Und das reicht ja schon. Also, ich glaube, das ist jetzt auch momentan viel, weil wir uns ja auch alle fragen, jetzt der CM Punk Charakter jetzt ist ja einfach nur, oh, der ist gut drauf, freut sich, dass er wieder da ist. Und das ist ja auch gerade so der Grundtenor seiner Promos. So, Leute, bin wieder da, geil, ich freue mich, ihr seid laut, junges Talent, ich hab Bock, geil. Und jetzt gerade reicht es ja einfach nur, CM Punk da zu haben. So, er sagt es ja auch selber in diesem Rampage-Exclusive, also in diesem Nach-Rampage-Exclusive, hier irgendwann, ihr alle werdet auch mal satt sein, dann Call of Personality zu hören, dass ich rauskomme. Und ich bin mal gespannt, wie es dann irgendwann ist. Weil jetzt gerade sorgt es für Quoten zu sagen, Dynamite Mittwoch, CM Punk ist da und redet. Leute schalten ein. Auch wenn ich, muss ich ganz klar sagen, mit mehr gerechnet habe. Aber auch da vielleicht ein bisschen Fanbrille, ne? Dass ich dann so denke, so, ja, da ist CM Punk, wieso schalten da nicht 4 Millionen Leute ein? Also das ist natürlich eine andere Sache. Aber ich bin mal gespannt, wie ein Punk dann in einem Monat, in 6 Monaten, in einem Jahr zieht. Das sind die Sachen, auf die ich dann gespannt bin.
Er hat ja hier eigentlich nochmal eine relativ ähnliche Promo gehalten wie bei seinem Rampage-Debüt. Er hat nochmal betont, dass er gegen die jungen Leute antreten will. Er hat auch gesagt, dass er sich selbst nochmal beweisen will und auch den Hatern es nochmal beweisen will. Und was, glaube ich, vielleicht fast noch mehr im Fokus gestanden ist, David, dass er ja hier auf die Yes-Chance reagiert hat und da auch gesagt hat, so, nee, das ist, also diese Yes-Chance, das ist was, das gehört jemand anders, da müsst ihr noch ein bisschen Geduld für haben. Darüber wurde ja fast mehr geredet als über den Rest der Promo, oder?
Was eigentlich schade ist, finde ich, weil die Promo war jetzt nicht spektakulär. Im Übrigen finde ich auch, dass CM Punk, war schon bei WWE-Zeiten so, er ist besser, wenn er allein im Ring ist, als wenn er mit einem Interviewer da ist. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Aber was ich halt hier gut fand bei der Promo, war, dass du jetzt halt erstmal ein Motiv schaffst. Dass du halt nicht nur sagst, ey, ich bin zurück, sondern halt dieses Motiv von wegen, ich will es mir selber beweisen, dass ich überhaupt noch mithalten kann. Also so einen leichten im selber Zweifel sehen, finde ich nicht verkehrt. Ich habe auch noch nicht erwartet, dass halt er auf Darby Allin trifft, sondern dass mich er später haben. Und ja, diese kleine Anspielung, was heißt Anspielung, einfach Reaktion improvisiert, die hat halt schon mega Pop gesorgt und halt für Diskussionen. Und vor allen Dingen, Punk sagt ja sowas nicht aus Spaß. Also eigentlich ist das für mich so wie ein inoffizielles Bekenntnis, yo, Brian kommt, und zwar ziemlich bald, ihr müsst euch nur noch ein bisschen gedulden. Das macht das natürlich großartig und war halt auch wieder fürs Fanherz toll. Aber wie gesagt, die Promo, er hat nicht viel anderes gesagt, aber diese Kleinigkeit, die er anders sagte, die gefiel mir ganz gut, weil das ist genau der Ansatz, den ich haben möchte. Ich möchte halt wissen, warum denn jetzt Darby Allin, nur weil du den cool findest? Nee, weil er sich auch noch selber beweisen möchte.
Kai, wie hast du das hier inhaltlich gesehen? Und auch, du wolltest ja gerade noch irgendwas anderes sagen, das kannst du auch dran anschließen.
Ja, da habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte.
Okay. Wie in der Schule.
Genau. In der Schule war immer so, ach ja, das wollte ich auch sagen.
Genau.
Nee, also, das war ja auch das, was ich gerade so ein bisschen meinte. Das war ja diese typische CM Punk, ich bin wieder froh, da zu sein, Promo.
Ja.
Wo er dann nochmal ein bisschen Talent nennt, was ja auch eigentlich ganz cool ist, weil er dann so ein bisschen, die Leute gucken ja auf seine Segmente. Und dann sagt er ja aber auch in seinen Segmenten, hier, guckt euch doch mal den an, guckt euch mal eine Britt Baker an, guckt euch mal die, wie, ich weiß nicht, wie man das erste Wort ausspricht.
Penta?
Varsity Blondes.
Ach so, ja.
also guckt euch doch mal hier die Jungs an. Das ist ja eigentlich ganz gut. Aber mir geht's auch ähnlich wie David. Also er hat es zwar ein bisschen angesprochen, warum er jetzt gegen den Darby Allin kämpfen möchte, aber so wirklich verstanden habe ich jetzt noch nicht, warum er gegen Darby Allin kämpfen möchte. Also ja, der ist halt irgendwie cool und der ist so ein bisschen Außenseiter und den hätte er früher ganz toll gefunden, weil er nicht so ein Meathead ist und was Eigenes hat und immer wieder aufsteht.
Weil er Punkrock ist.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, eben, weil er ihn so sehr an sich selber erinnert, nur halt der Jüngere ist. Und deswegen fand ich halt die Promo dahingehend gut, weil man halt gesagt hat, okay, ich möchte es mir selber beweisen, dass ich, obwohl ich älter bin, es noch drauf habe. Und zwar genauso wie er. Also, weil er erinnert ihn an sich am meisten. Deswegen fühlt sich das halt auch richtig an, diese Paarung.
Aber ich glaube, ich hätte einfach gerne jetzt nochmal bei der nächsten Ausgabe so ein Face-Off zwischen den beiden.
Ja, das wird's auch geben.
Ja.
Also da bin ich ganz sicher. Und das genauso hätte ich das halt auch gebuckt. Ich hätte erstmal gewollt, warum willst du denn zurück? Ah, erklär mir, was du an Darby Allin gut findest. Weil da hatte er in der ersten Probe ja gar keine Zeit richtig für. Das hat man ja anschließend jetzt auch bei Rampage als Video nochmal besser dargestellt. Sehr gut im Übrigen. Und jetzt in der nächsten Woche, beziehungsweise vor All Out, dann wirklich die Konfrontation und dann gib ihm.
Ja. Also, weil er greift ja auch mit dem, ich möchte es mir selber nochmal beweisen, ja, das auch, was wir uns auch fragen. Wir sagen ja auch, CM Punk, geiler Typ, Promo kann er immer noch, Entrance kann er immer noch, aber was kann er im Ring?
Ja.
Und die Frage greift er auch selber auf, indem er sagt, ich möchte es mir beweisen, was ich noch im Ring kann. Und wir alle wollen es ja auch wissen. Also, das ist dann irgendwie ganz schön, weil es ist so die gleiche Erwartungshaltung. Das mag ich da.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja. Aber es ist trotzdem so, wie ihr gesagt habt, das alles, ich übertreibe jetzt ein bisschen, war scheißegal, weil es ging nur darum, hat er jetzt den Brian bestätigt oder hat er nicht bestätigt?
Ja, also, um so einen kleinen Blick vorauszuwerfen, ich habe ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen das Nostalgia-Act natürlich auch werden kann. Also mich hat diese Promos, die er gehalten hat, sehr stark an das erinnert, was zum Beispiel auch ein Christian Cage bei seinem ersten Auftritt erwähnt hat. Also die bemühen sich natürlich hier die jungen Leute overzubringen und die dann auch zu nennen und dadurch, dass jetzt zum Beispiel CM Punk auch sich selbst in den Charakter Darby Allin reinprojiziert, ist das ja nochmal so eine Art Ritterschlag quasi für den jungen Darby Allin. Finde ich total legitim, aber auch ich muss sagen, ich habe mich hier ein bisschen mehr Zunder erwartet. Ich fand, er ist noch ein bisschen brav, er ist noch ein bisschen übermannt, auch von den Emotionen. Das kannst du eine gewisse Zeit lang so machen, aber es ist genau auch das, was CM Punk ja dann auch später gesagt hat. Es wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo das, was er jetzt gerade macht, das reicht dann irgendwann nicht mehr. Und da wird's spannend, da werden wir gleich noch drüber sprechen.
Darf ich da noch was einwerfen?
Wirf was ein.
Aber es macht dir dahingehend Sinn, es so darzustellen, weil du gehst davon aus, okay, sowohl bei Rampage als auch bei Dynamite schalten halt Leute ein, die eigentlich AEW und auch Darby Allin nicht kennen. Also was machst du jetzt erstmal? Du nimmst die an der Hand, indem sie sich auf CM Punk konzentrieren und er erst einmal über Darby Allin spricht.
Ja.
Um halt den zu erklären, genauso wie halt, dass Darby Allin, ist ja kein Zufall, anschließend ja auch Matches hat. Um halt den Leuten nochmal zu sagen, ach so, das ist der Typ, über den wir die ganze Zeit reden. Und deswegen ist der Ansatz erst einmal richtig, weil sonst hast du eine Konfrontation, wo du einfach die Gefahr hast, dass gerade die Gucker, die bei AEW nicht drin sind, das gar nicht realisieren, dass Darby Allin eigentlich ein großer Star ist.
Ja, für den Anfang war das in Ordnung. Auch wenn, ich bin auch ehrlich, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet als nochmal so eine zweite Feel-Good-Promo. Irgendwie so als jemand, der dann schon, der sowohl CM Punk über lange Jahre verfolgt hat, jemand, der Dynamite und Rampage jetzt immer verfolgt, da war da ein bisschen zu wenig Futter für mich, außer, yeah, nochmal CM Punk. Und irgendwann wird man da eben auch in eine andere Richtung gehen müssen. Das wird man aber auch tun. Also davon können wir ja ganz fest ausgehen. Und diese Konfrontation dann eben zwischen Punk und Allin, das wird dann natürlich auch schon noch eine spannendere Geschichte werden. Wie es damit weitergeht, werden wir gleich besprechen. Springen wir hier rüber zu Raw und SmackDown. Ich meine, bei Raw ist nicht viel passiert. Das ist vielleicht auch eine spannende Geschichte, David. Da haben wir noch im Vorfeld des Podcasts hier drüber gesprochen. Also Raw hat zwar eine deutlich bessere Quote erzielt als in der vergangenen Woche. Die haben nämlich mal wieder die 2 Millionen geknackt. Aber Raw hat nichts abbekommen von den Comebacks. Das ist schon auffällig, oder?
Ja, und ich glaube, das lässt halt einfach darauf schließen, welchen Druck auch Fox ausübt auf WWE. Das ist ja so ein bisschen hin und her und man liest ja auch, dass Fox ein bisschen darauf bestand, wie halt damals beim Debüt, dass halt Lesnar zu SmackDown geht und Becky Lynch ist auch ein großer Name. Ich glaube, macht sich gerade am meisten Sorgen weniger um die Raw-Ratings, auch wenn die nicht so super sind, sondern eher SmackDown, dass man halt Fox zufriedenstellt, weil der Deal ist halt gigantisch groß und ja, momentan geht halt das Pendel ganz stark zu SmackDown, dass da die Star Power ist, dort ist die bessere Show, dort sind die größeren Stars, auch die Roman Reigns ist halt der größte Star, der ist dort. Es ist schon auffallend, aber andererseits, ich guck grad Raw auch nicht so gern und dann verpasse ich auch nichts.
Also es ist ja auffällig, dass man zum Beispiel Becky Lynch einfach mal so klammheimlich durch dieses Comeback mal eben von Raw zu SmackDown getradet hat eigentlich. Ne? Also das war schon eine große Nummer und ich kann mir da auch vorstellen, dass das USA Network da nicht besonders glücklich drüber ist, wenn so ein großer Star einfach mal wechselt. Aber es heißt eben auch, dass es so ein bisschen Gerüchteküche, wie David gerade schon gesagt hat, dass beim nächsten Draft, der ist ja irgendwie für Oktober gemunkelt, mal gucken, wann er dann tatsächlich ist, dass dann auch da neue Stars rüberkommen. Es wird unter anderem von Edge gesprochen, der eventuell auch rübergehen könnte. Gucken wir mal.
Man muss aber auch sagen, dass ich finde, das ist ja eine ganz schwierige Sache, weil das Gefühl hat man ja auch immer beim Draft, das sind wie so zwei Kinder, die sich dann da immer Spielzeug hin und her reißen.
Ja.
Ja, ich will den. Und du musst ja auch dann beide bedienen, ne? Also, weil das läuft beides auf verschiedenen Networks und klar will ja jedes irgendwie seine Star-Power haben und du musst dann beiden gerecht werden. Und wenn du jetzt mal bei SmackDown guckst, mit einem Edge, mit einem Roman Reigns, mit einem Lesnar, mit einer Becky Lynch, da würde ich auch als USA Network sagen, Leute, also kein Bock mehr oder was machen wir hier?
Ja, andererseits, was willst du halt machen? Bei einer Becky Lynch bei Raw, dann hast du halt direkt wieder Becky Lynch gegen Charlotte.
Das ist das Beste auf der Welt.
Ja, das will man Survivor ja später
Series,
haben.
Aber Survivor Series,
was genau, macht? Survivor Series will man das halt eh haben, da kannst du davon ausgehen, aber dann hättest du halt, ich glaube, man hat versucht, das so aufzuteilen, dass man sagt, ja, wir haben jetzt das Face von der Women's Division, bei Raw ist halt Charlotte, wie immer. Und bei SmackDown brauchen wir ein starkes Gesicht, weil Bianca anscheinend nicht gut genug ist, also nimm da Becky.
Ja, und damit können wir dann auch hier gleich die Überleitung zu dem machen, was da bei Beckys erstem Auftritt nach dem Comeback passiert ist beim SummerSlam. Sie ist ja hier aufgetreten als Champion dann und musste sich ja erstmal erklären, weil natürlich gab es ja die Gerüchte darum, dass sie jetzt hier ja als Heel aufgetreten sei. Aber erstmal hat sie natürlich klar gemacht, was die Vergangenheit angeht, ne, dass sie den Titel hat abgeben müssen damals, dass sie damit auch ihre Identität hat abgeben müssen und dass sie jeden Tag auch gekämpft hat, damit sie wieder zurückkommen kann und dass sie jetzt ein neues Leben mit neuen Prioritäten hat. Aber dass sie jetzt, das fand ich ganz interessant, ja eigentlich noch gefährlicher ist, weil sie nicht mehr nur für sich alleine kämpft. Ich frag mich, ob der Seth Rollins da bei dem Wort ein bisschen im Vorfeld geweint hat, weil die waren ja auch schon vorher zusammen irgendwie, so ganz allein war sie ja nicht, aber jetzt natürlich als Mutter, ne, hat so ein bisschen die Löwin hier raushängen lassen, um mal diesen Vergleich zu bringen. Und ja, dann ist sie auch darauf eingegangen, was da passiert, und hat dann ja gesagt, ne, manche haben gesagt, ich war irgendwie, hab hier miese Tricks angewendet und ich war hinterhältig und hab betrogen. Und dann kam dieser sehr 0815 Spruch, ja, es tut mir leid für gar nichts. Und Kai, ich glaube, du warst auch jemand, der gerade die Art und Weise, wie Becky hier diese Promo gehalten hat, danach kam natürlich noch einiges mehr, da werden wir gleich noch drauf eingehen, aber diese Promo hier für die Art und Weise, wie Becky sie gehalten hat, recht stark kritisiert hat.
Ja, also ich habe ja auch keinen Hehl draus gemacht, dass ich schon vor Corona und teilweise anderen Sachen den The Man nicht so cool fand, wie viele andere. Also ich fand schon immer das Promos von Becky sehr auf, ich bin jetzt extrem cool wirken oder sowas, ne, wenn sie da noch zum 18. Mal irgendwie cool ihre Nase hochzieht oder sich über die Lippen leckt oder so an der Nase lang geht, das habe ich schon immer nicht gemocht. Und auch hier war es ja noch mal viel, viel extremer, weil das war dann ja nicht so gespielt cool, sondern gespielt cool gehässig, ja, diesem, ja, I'm sorry for nothing oder was er da immer gesagt hat, das war nicht gut, das war unangenehm, das wirkte unauthentisch, das war unpassend. Und also, das ist jetzt ja auch nicht so der Heel-Turn, den wir uns dann erwartet haben, oder? Und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich sage, das ist schlecht, weil das ist nicht so, wie ich wollte, sondern das ist objektiv nicht gut gewesen.
Es gab ja dann noch die Konfrontation mit Bianca Belair, die hier gesagt hat, ich will mein Rematch haben. Dann haben sich ja noch Selina Vega, Carmella und Liv Morgan eingemischt. Ja, Kai?
Das war jetzt ja auch die typische Promo, die wir in den letzten Wochen immer wieder hatten. Da war es dann eben nicht Becky und Bianca, da war es dann irgendwie nur Bianca oder Bianca und Sascha. Dann schickst du Selina raus, dann schickst du Carmella raus. Also das hatten wir die letzten Wochen dauerhaft. Diese, jemand sagt was, wird unterbrochen, dann sagt derjenige was, wird wieder unterbrochen. Also das haben wir ja bei dem SmackDown-Frauentitel dauerhaft. Das ist auch jetzt keine kreative Art und Weise.
Das hast du bei Raw auch.
Ja, mein großes Problem ist auch, dass jetzt hier sich wieder mal Damen in das Titelgeschehen einmischen und sich hier der Frau gegenüberstellen, die gerade noch den Titel gehalten hat und den dann auf eine merkwürdige Art und Weise verloren hat. Und hier irgendwie sich in das Titelmatch mit einbringen, die eigentlich da nichts verloren haben. Selina Vega hat nur verloren die letzten Wochen. Carmella hat nur verloren die letzten Woche. Liv Morgan hat auch keinen großen Sieg eingefahren, jemals.
Besonders Toni Storm ist ja auch mal irgendwann debütiert.
Ja.
Und seitdem nicht mal mehr da gewesen. Aber Hauptsache, Selina verliert jedes Match und kommt zum 18. Mal raus und sagt, Leute, Titelmatch, oder? Wie wär's?
Ja, also es macht gar keinen Sinn, dass die sich hier einmischen, vorne und hinten, und dass dann Bianca nochmal quasi durch diesen Spießrutenlauf gehen muss, um sich zu beweisen, weil de facto hat sie die alle schon tausendfach besiegt gefühlt. Naja, und was dann vielleicht Beckys Heel-Turn hier, bevor ich mich zu sehr in Rage rede, was die Herausforderin hier angeht, was Beckys Heel-Turn angeht, finde ich, da hat sie dann zum Ende dieser Promo, bevor es dann zum Match gekommen ist, eigentlich gesagt, worum es hier geht. Nämlich da hat sie ja gesagt, los, also Bianca hat sie herausgefordert, los, wir beide, du und ich, heute. Und dann hat Becky gesagt, nö,
mach mal. Da hat sie einen riesen Fehler gemacht im Übrigen, den sie schnell korrigiert hat.
Ja, weil sie zuerst nur nö gesagt hat und dann noch ganz kurz ins Mikro gebrüllt hat, das machen wir an einem anderen Zeitpunkt oder sowas.
Genau, weil das halt falsch rüberkam, weil das einfach so wie ein, wie nennt man das, mit einem Chicken Shit Heel?
Ja.
Und das halt so feige rüberkam, von so nö. Und dann so, oh scheiße, nö, ich meine natürlich nur jetzt nicht.
Ja.
Und das war halt schon schwierig. Ich fand im Übrigen, wir haben ja vorher über Punk geredet, von wegen, ja, er stellt halt Darby Allin da, wer der ist, bringt den näher. Und hier, mein größtes Problem ist noch nicht mal das Laientheater, weil ich fand die Promo echt schrecklich künstlich. Und Bianca ist halt auch nicht die Beste am Mikrofon für mich.
Nee.
Und dann die anderen beiden auch nicht. Und dann hatte ich halt einfach das, was ich bei, ja, Diven, das sage ich extra, früher nicht mochte bei den Promos, habe ich hier 1:1 erlebt. Das war schwierig, aber was mich halt am meisten daran einfach abfuckt, und zwar wirklich, ist genau dieses Konträre. Bei CM Punk hast du halt, okay, wir pushen Darby Allin, wir stellen den quasi auf dasselbe Level. Und hier hat halt Becky natürlich gespielt, herablassend sich dargestellt, aber vor allen Dingen im Grunde genommen die anderen sich über die lächerlich gemacht oder halt noch nicht mal ernst genommen. Und das finde ich halt schwierig. Du stellst halt eine Becky Lynch in den Ring, du weißt, okay, viele Leute schalten jetzt wieder ein. Und dann lacht sie halt im Grunde genommen Bianca Belair und über die anderen beiden halt auch. Als wären die halt nix oder die anderen dreien. Das finde ich sehr schwierig, weil eigentlich musst du ja, wenn du jetzt das irgendwie retten willst, wie man das dann mit Bianca gemacht hat, dann stell das halt Bianca als Gefahr dar, als gleichwertig, aber halt nicht so wegen so, ach, ihr seid doch eh nicht auf mein Level, weil jeder Zuschauer, der halt jetzt mal eingeschaltet hat, der denkt doch auch, ja, was sind die vier für Nulpen?
Ja, das ist ja das grundsätzliche Problem.
Finde ich, das kann man nicht vergleichen.
Was meinst du? Man kann CM Punk, das CM Punk Comeback mit dem jetzt hier nicht vergleichen.
Genau, also sehr verschiedene Charaktere. Punk ist ja dafür da, jetzt um Darby Allin over zu bringen. Und Becky soll jetzt ja arrogant und kacke sein.
Ja,
also,
du kannst aber auch arrogant und kacke sein und trotzdem Bianca in dem Segment als Gefahr darstellen. Aber es ist halt schwierig, wenn du halt wirklich dich so. Du kannst dich ja über Leute lustig machen, aber trotzdem werden die als Gefahr dargestellt. Sie halt bei Christian Cage und Kenny Omega. Kenny Omega ist ja ein ähnlicher Heel. Der macht sich halt über die anderen lustig, aber trotzdem siehst du eine Gefahr. Aber hier ist es halt einfach nur bei dem Segment gewesen, ach Leute, wer seid ihr denn? Ach, du auch noch, hahaha. Und das war einfach dieses gespielt Comedy-mäßige. Dadurch hat man für mich persönlich die anderen so abgewertet. Und zwar für mich als Zuschauer. Und das ging halt nicht. Das kannst du nicht machen.
Also, ja, ich fand die Promo auch kacke, aber den Vergleich sehe ich nicht.
De facto ist es aber hier wirklich dann auch so, dass Becky hier eine Charakterentwicklung auf jeden Fall nimmt, weil ganz offensichtlich sie nicht mehr als klarer Babyface da ist. Als Babyface-Charakter hätte sie die Herausforderung sofort angenommen, hätte dann hier eingestanden, ja, das war vielleicht ein kleiner Trick, weil ich bin der Veteran oder sowas. Und dann kriegst du hier noch mal die Chance. Oder dann hätte vielleicht ein Eingriff erfolgt und dann hätte man diesen Weg gehen können. Hier hat man sich dagegen entschieden und hat Becky dann einfach gehen lassen. Und David hat es gerade gesagt, also diese Geschichte mit wir treffen dann irgendwann anders aufeinander, das hat sie ja dann wirklich noch mal, wo sie schon aus dem Bild gewesen ist, noch mal hinterhergerufen. Das war natürlich ein bisschen merkwürdig und daraus resultiert ja dann dieser Fatal Four-Way Elimination mit Bianca Belair, Selina Vega, Liv Morgan und Carmella. Ich habe übrigens gerade noch mal geguckt, also die letzten Siege, die Liv Morgan davongetragen hat, waren alle durch die Bank gegen Selina Vega und Carmella. So, durch die Bank. Ansonsten dann, wenn man davor geht, da hat sie eigentlich alles verloren. Sie hat eigentlich keinen großen Sieger auf der Karte und damit meine ich auch wirklich Carmella und Liv und Selina Vega sind keine großen Siege, die man sich da irgendwie einverleiben kann. So. Auf jeden Fall hier eine Charakterentwicklung, die wir haben. Auch da werden wir gleich noch kurz drüber sprechen, wie es dann weitergehen wird. Ich sehe da auf jeden Fall eine klare Entwicklung Richtung Heel. Und dann haben wir noch die eine Persona, die wir ja gar nicht gesehen haben, sondern die nur angedeutet worden ist. Und das ist natürlich Brock Lesnar, der sehr stark in Form von Paul Heyman in SmackDown repräsentiert gewesen ist. Paul Heyman, der ein bisschen Angst davor hat, dass er nicht mehr zur Familie gehört, lieber Kai.
Dass er nicht mehr mit den Coolen rumhängen darf.
Genau, da werden die Türen abgeschlossen.
Hey Leute, ich bin doch einer von euch. Ich bin euer bester Mann. Ich bin euer Paul.
Euch Heyman.
Genau. Heyman, du bist nicht mehr uns Heyman. Du bist raus. Ach, ich fand's gar nicht so schlecht gemacht, was aber auch großteils daran liegt. Also, beziehungsweise, ich fand das Acting von Heyman nicht schlecht gemacht, was daran liegt, dass Heyman so Sachen sehr gut zählen kann. Ob es jetzt war, wo er dann mit den Usos spricht und sagt, Leute, ich gehöre doch zu euch. Oder wo er dann, beziehungsweise wo die ganze Bloodline kurz vorm Entrance dasteht, Heyman mit dem Titel so ein bisschen unsicher ist. Und dann sagt Roman so, nee, du bist einer von uns, du gehörst doch zur Familie. Und Paul Heyman, der dann auch immer so verunsichert, aber auch zufrieden ist. Oder beziehungsweise verunsichert auf der einen Seite, dann aber auch, nennen wir es erleichtert. Das mochte ich dann schon ganz gern. Find's aber ein bisschen schade, dass wir jetzt den Brock Lesnar nicht wirklich gesehen haben. Ich mag's, dass man diese Geschichte weiterspielt. Gehört Paul Heyman jetzt zur Bloodline oder hat er doch irgendwas mit Brock Lesnar zu tun? Das ist auf jeden Fall was Interessantes, mit dem man arbeiten kann, finde ich. Aber ob man da jetzt wieder Platzhalter Finn Balor reinschmeißen muss, der dann jetzt nächste Woche sein Match gegen Roman Reigns bekommt, wo, ich glaube, da sind wir uns einig, höchstwahrscheinlich Brock Lesnar eingreifen wird und Finn Balor wieder doof aussieht. Das sehe ich jetzt eher kritisch.
Ja, also letzteren Teil, da gehe ich mit dir konform. Was ich sehr mochte übrigens innerhalb der Geschichte, das hast du gerade nur so ein bisschen angedeutet, ist, dass Paul Heyman ja immer so ein bisschen der Gnade von Roman Reigns hier ausgeliefert gewesen ist. Ne? Weil irgendwie alle misstrauen ihm jetzt schon. Also da, das Misstrauen ist eindeutig erkennbar. Und da gab es ja auch diese Szene Backstage, wo Roman Reigns ankam und in seinen Lockerroom wollte und Paul Heyman davor stand und Roman ihn dann erstmal anguckt, ganz kritisch, und dann Paul Heyman wohl irgendwie einen Anschiss erwartet hat und Roman einfach nur sagt, so, wie soll ich jetzt selbst meine Tür aufmachen oder was möchtest du hier? Und dann entfaltet sich ja dieses Gespräch entsprechend in diese Richtung. Also, ich finde das auch ganz interessant, aber um da mal so den Bogen zu schlagen Richtung, was wird passieren und was sollte man damit machen, David, ich befürchte eben, dass es einmal mehr so sein wird, dass wir Brock Lesnar als Part-Timer hier haben und stattdessen Paul Heyman quasi diese Fehde aufbauen wird. Vielleicht bekommen wir jetzt bei Extreme Rules, da gehe ich mal davon aus, dass wir noch nicht Roman Reigns gegen Finn Balor, gegen Brock Lesnar bekommen werden, sondern Roman Reigns gegen Finn Balor und dann erst bei einem größeren Event Brock Lesnar bekommen werden. Wie siehst du das?
Ja, auch. Das Problem ist halt, ich hatte beim Comeback gesagt, es fühlte sich halt an wie so halt immer bei Brock Lesnar und ich habe halt das Gefühl bei der Story halt genauso. Also er kommt halt, dann trägt eigentlich die Story Paul Heyman alleine und dann wird es halt den Kampf geben, genau wie bei Kai. Ich kann fast schon vorhersagen, welche Eingriffe es geben wird. Das finde ich schwierig oder halt ein bisschen traurig, dass man das nicht anders macht und dass man Brock Lesnar nicht mal jetzt über längeren Zeitraum wirklich jede Woche zeigt, um halt da vielleicht auch innerhalb einer Show zu zeigen, Paul Heyman mit Lesnar, Paul Heyman mit Roman, das hin und her zu spielen, aber ich glaube, das wird man erst gegen später machen, weil Brock Lesnar ist teuer, der hat nur ein paar Auftritte, also muss man das halt streuen, das wird erst kurz vor dem Pay-Per-View kommen. Ja, schwierig. Allerdings muss ich sagen, die Geschichte ist auch weniger Reigns gegen Lesnar für mich, sondern ist eher, was macht Paul Heyman? Mhm. Und das ist halt ein bisschen komisch, weil da halt so zwei große Hünen eigentlich aufeinandertreffen sollten. Aber das ist halt das, woraus die Spannung entsteht. Und das hat Heyman auch sehr gut verkauft. Ich glaube, da kann man auch sehr viel mitmachen. Da ist man als Zuschauer auch drin. Du fragst dich halt, was wird passieren? Wer turnt gegen wen? Weil es ist halt jetzt alles möglich. Es kann standardmäßig sein, dass Heyman gegen Reigns turnen wird, wegen seinem Schützling Lesnar, den er halt so ewig kennt. Kann aber auch genau umgekehrt sein, weil Reigns halt so ein mieser Typ ist, dass der halt da mal das selber durchzieht. Man weiß es nicht. Also die Spannung ist da, es ist aber halt, wie gesagt, nicht die Fehde Lesnar Roman, sondern jetzt erstmal nur, was macht Paul Heyman.
Kai, ist das wieder so eine Geschichte, wo man, wie Triple H so schön gesagt hat, den Kopf abschalten sollte, nicht zu viel erwarten und vorwegbucken sollte und sich einfach nur darauf einlassen sollte und nicht erwarten darf, dass hier Brock Lesnar jede Woche da ist?
Ja, dieses nicht erwarten, dass Brock Lesnar jede Woche da ist, finde ich immer eine sehr dumme Ausrede. Wenn jemand in der Fehde steckt, sollte er jetzt, der muss nicht jede Woche da sein, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und nicht, jo, wir sind jetzt zwei Wochen vor dem Pay-Per-View, jetzt kommt er mal und danach kommt er wieder nicht. Das mag ich nicht. Aber trotzdem, ich habe es hier schon in der SummerSlam-Review gesagt und ich sage es auch weiterhin, Brock Lesnar ist ein schwieriges Thema, kommt immer wieder zurück, dann gewinnt er irgendwas und wir sind alle ein bisschen genervt. Aber wir wissen auch genauso gut, wenn Brock Lesnar Bock hat, ist der richtig, richtig gut. Und wenn ich mir jetzt einfach so vom Optimalfall ausgehe, wir haben Lesnar, der Bock hat, wir haben den Tribal Chief Roman Reigns, dann ist das eine Fehde, die nehme ich mit Kusshand. Die Frage ist natürlich nur, baut man sie auch entsprechend vernünftig auf? Und da habe ich noch ein bisschen Angst vor, weil ich mag es auch nicht, das hatten wir ja auch ganz häufig dann, auch irgendwie bei großen WrestleMania-Fäden, dass dann einer der Part-Timer nicht da ist und jemand diese Sachen immer alleine aufbauen musste. Wir hatten es auch zuletzt wieder bei Goldberg-Lashley MVP, wo wir dann zwei Wochen lang Promos hatten, wo MVP und Lashley allein im Ring stehen und irgendwas gegen Goldberg sagen, weil der eben nicht da ist. Ich finde, so baust du keine Fäden vernünftig auf. Hier hast du natürlich noch einen Paul Heyman dabei, mit dem du ein bisschen arbeiten kannst. Aber ich möchte dann auch vernünftige Spannung haben. Weil gerade die letzten Roman Reigns Storylines, finde ich, haben sehr vom Storytelling gelebt. Das waren ja auch häufig Story-Matches. Und dafür muss ein Lesnar häufiger da sein. Deswegen fände ich es doof, wenn es jetzt wieder nur darum geht, wir schinden jetzt ein bisschen Zeit und schieben noch zum 18. Mal Misstrauen gegen Heyman rein, weil wenn es dann irgendwann wirklich viel Zeit spielt, dann ist auch das beste Segment mit Paul Heyman und Roman Reigns irgendwann nervig. Also da muss ein Lesnar auch vor Ort sein.
Ja, das sehe ich auch so. Was hier natürlich spannend ist, das hast du auch gerade so ein bisschen angedeutet, ist die sehr veränderte Personenkonstellation im Vergleich zu früheren Fehden zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Da war es ja eigentlich ganz klar so, Brock war das Monster und Roman Reigns musste dieses Monster irgendwie erlegen. Jetzt hier hat sich's gedreht, finde ich. Und das zeigt sich auch ganz klar in der Persönlichkeit von Paul Heyman. Paul Heyman hat ja fast schon Angst vor dem Head of the Table und vor den Konsequenzen, die ihn da erwarten könnten, wenn er da womöglich einen Fehler macht. So wirkt es zumindest jetzt. Ob es dann auf lange Sicht wirklich so ist, das müssen wir abwarten. Aber zugleich haben wir eben einen Brock Lesnar, der als Babyface hier antreten wird, gegen den klaren Heel Roman Reigns. Oder David, glaubst du, man bekommt hier nochmal einen Twist hin? Also dreht man das dann irgendwie auf halbem Wege doch noch, indem, keine Ahnung, Paul Heyman zu Brock Lesnar turnt und dadurch die Bloodline plötzlich zum Babyface werden?
Nein. Dafür funktioniert Roman Reigns einfach viel zu gut. Was ich erwarte, ist eigentlich eher, dass es einen Zwischengegner gibt beim Pay-Per-View für Reigns und dort beim Pay-Per-View wird es dann auch zum Split kommen, dass halt Reigns gegen Heyman turnt und dann Lesnar quasi an Seite von Heyman versucht, Rache zu nehmen oder ihn zu schützen, um halt noch mehr Babyface zu sein. Und so wird es dann zum Duell kommen.
Du glaubst, das geht so schnell? Also wir haben jetzt nächsten Pay-Per-View, haben wir Extreme Rules am 26. September vor der Tür stehen. Du glaubst, das geht so schnell, dass wir da schon den Split bekommen zwischen Roman Reigns und Paul Heyman?
Ich glaube zumindest, dass dort dann eingeleitet wird, dass Paul Heyman halt quasi rausfliegt oder er kriegt vielleicht einen drauf sogar oder sonst was und dass halt er bei seinem wirklichen Freund Lesnar dann Unterstützung kriegen wird und dort wird dann die Fehde eingeleitet, die dann im SummerSlam gipfelt.
SummerSlam?
Entschuldigung. Bei der Series wird es das Duell geben für mich.
Leute, ich finde, ihr klammert gerade komplett das größte Event des Jahres aus.
Ah ja.
Und der ist immer noch Crown Jewel.
Nein, komm, werf es nicht ein, weil ich habe da echt Angst vor.
Also jetzt mal keine dumme Gags, Spaß beiseite. Ich verwette meinen Arsch drauf, dass sie bei Crown Jewel gegeneinander kämpfen.
Okay.
Ich hasse dich manchmal, ne? Ja.
Also jetzt, oder sag mal, jetzt geh mal tief in dich. Ist das unrealistisch?
Nein, oder das möchte ich nicht haben.
Ja, aber danach fragt ja der Vince nicht. Er sagt, das ist mir egal, was David möchte. Ich buch's jetzt extra dahin. Und was wir bisher aber auch ein bisschen außen vor gelassen haben, was denn mit unseren guten Freunden Seth Rollins und Edge, die ja auch heiß sind auf den Universal Belt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann Platzhalter Finn Balor jetzt nächste Woche, weiß ich nicht, vom F5 auseinandergenommen wird. Dann ist er aber da ein bisschen sauer. Und dann kriegen wir bei Extreme Rules, warum auch immer, haben ja noch ein paar Wochen bis dahin, vielleicht sogar ein Fatal Four-Way Match mit Roman, Baylor, Edge und Rollins.
Auch das wäre möglich. Vielleicht auch, dass wir Brock Lesnar jetzt noch gar nicht so schnell sehen, sondern der einfach nur wie das Damoklesschwert quasi über der ganzen Geschichte hier hin und her pendelt. Vielleicht sehen wir Paul Heyman am Telefon, vielleicht sehen wir irgendwelche Notizen, Botschaften oder sonst irgendwas. Und ich glaube auch, dass man Brock Lesnar hier erstmal rausnehmen wird. Warum sage ich heute Brock Lesnar die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Und dass man erstmal hier so einen Zwischenstopp noch einlegen wird. Wie gesagt, Extreme Rules ist Ende September. Crown Jewel ist für Oktober angekündigt. Gerüchtetes Datum ist der 21. Oktober. Möglich wäre es, dass man diesen Weg geht, wäre aber natürlich schon, naja, also das wäre schon ein herber Dämpfer, was so die ganze Storyline hier angeht und dass man sich das dann so, ja, dass man das dann hier so konstruiert quasi, dass das bei Crown Jewel erst zum Abschluss kommt. Aber
ich bin gerade komplett perplex, weil ich habe gerade geguckt, weil du gesagt hast, 21. Oktober. Dann habe ich gedacht, das ist ja ein Donnerstag, macht ja gar keinen Sinn. Aber stimmt, weil das ist jetzt ja, Crown Jewel kann ja gar nicht mehr freitags sein oder sowas, wie es ja vorher immer war.
Richtig, weil da Smackdown.
Ja, das hatte ich, stimmt. Ha, finde ich doof.
Aber ist auch noch nicht bestätigt, das Datum. Bis jetzt heißt es ja nur Oktober. Wir werden sehen, wie das da sein wird. Ich halte aber diese Konstellation, die du gerade angedeutet hast, Kai, für gar nicht so falsch, dass wir für Extreme Rules ein Four-Way bekommen mit Roman Reigns und eben Edge, Seth Rollins und Finn Balor mit dabei. Und vielleicht greift auch danach dann wieder Brock Lesnar ein und fertigt einfach alle ab und wird dadurch der legitime Herausforderer auf die ganze Geschichte. Auch das wäre eine Möglichkeit, die wir hier haben. Ich kann noch nicht so recht in Brocks Stundenplan irgendwie reinschauen. Es heißt ja, er hat vor 1,5 Jahren unterschrieben und 8 Matches. David, das ist eigentlich auch wieder so ein Schedule, wo man sagt, Mensch, das ist nicht besonders viel, gerade wenn man dazwischen noch Weeklies hat und sonstige Verpflichtungen.
Ja, das ist, es reicht halt für die großen Pay-Per-Views, ne? Und für Crown Jewel. Also, wenn du es hochrechnest, haut es ja eigentlich hin. Du hast dann Survivor Series, Rumble, WrestleMania, SummerSlam, nochmal ein
Zwischenmatch. Crown Jewel.
Crown Jewel.
Das wird garantiert extra bezahlt. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, gut, okay, aber selbst wenn du den wegnimmst, kommst du ungefähr hin. Da hast du halt die großen 1,5 Jahre. Da hast du ja schon 6 oder 7 Auftritte dann noch irgendwo beim B-Pay-Per-View. Und das war's. Also, ja. Ich find's generell schwierig mit Part-Timern. Aber es ist halt Lesnar und man kennt's halt.
Ja.
Ich muss Wichtigste, aber auch, Entschuldigung, ja? Ich muss immer noch was sagen. Was Kai vorhin sagt, das ist übrigens das Wichtigste auch für mich. Mir ist egal, was Lesnar macht und wie toll die Fehde wird, der darf nicht gewinnen. Auch nicht von wegen so erstes Match gewinnen, beim zweiten Match kriegt Roman den Titel wieder. Nee, der darf nicht gewinnen. Das darfst du nicht machen.
Das ist gut, dass ich dich vorher reden lassen, weil das geht in die ähnliche Richtung wie das, was ich auch sagen wollte. Weil klar, wie du gesagt hast, 8 Matches passt zu den großen Pay-Per-Views, aber ich finde, in 1,5 Jahren 8 Matches klingt in der Brock Lesnarschen Zeitrechnung nach sehr viel Matches. Und da habe ich gedacht, was ist, wenn das bedeutet, nein, eine Spekulation, ne, müssen wir nicht drüber reden. Was heißt aber, wenn 8 Matches in 1,5 Jahren, was ja schon bei Brock Lesnar fast an Burnout grenzt, bedeutet, dass er sich den Belt auch holt?
Oh, ich hasse dich schon wieder.
Ja, ich halte es auch nicht für unmöglich. Ne? Also klar, man arbeitet ja bei WWE theoretisch in Richtung Rock gegen Roman Reigns bei WrestleMania hin. Das wäre in meinen Augen auch eigentlich das größere Match. Aber vielleicht braucht man ja auf dem Weg dahin noch einen großen Gegner. Also es kann ja auch sein, dass bei Crown Jewel der Titel wechselt, die beiden Fäden noch ein bisschen und es geht dann bis zum Rumble und dann wechselt der Titel wieder zurück. Nur so als ein Beispiel.
Ja, genau, also sowas kann ich mir wirklich vorstellen. Ich fände es aber doof, weil meiner Meinung nach sollte, also ne, wir alle wissen, den Kai-Gag hier, ich hasse The Rock, natürlich CM Punk, 434 Tage, Never Forget, mit dem People's Elbow beendet, auch da nochmal alles Gute von mir. aber ich hab Bock auf die Paarung Roman gegen The Rock. Ich glaube, das könnte ein gigantisch großes Match werden. Beziehungsweise, das würde ein gigantisch großes Match werden. Ich möchte aber, dass ein Roman Reigns da mit weißer Weste hinfährt. Ich möchte nicht, dass er vorher schon mal irgendwie verloren hat gegen den Lesnar oder sowas. Ich will, dass er ungeschlagen zu Mania gegen, also wenn er bei Mania gegen The Rock kämpft, möchte ich, dass er da ungeschlagen hinfährt.
Es gibt ja auch diese, ich sag mal, Gerüchte und die entsprechenden Bilder dazu, dass man bei Crown Jewel den Titel Richtung Lesnar wechseln lässt, damit man bei der Survivor Series Champion versus Champion Bobby Lashley gegen Brock Lesnar haben und darstellen kann. Das ist ja ein Match, was auch schon lange gerüchtet wird, was sich ja anscheinend auch ein Bobby Lashley persönlich gewünscht haben soll.
Würde ich ihm auch gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, und dann könnte man, das wäre dann quasi ein Ausfall, man könnte Roman Reigns als Kapitän von SmackDown anführen, in dem
Finde ich nicht verkehrt. Muss ich ganz klar Ja, Brock Lesnar gewinnt, fände ich kacke. Wenn wir dann aber noch mitnehmen, komm, dann kriegt der Lashley sein Match, ist er auch mal glücklich. Ey, der musste Lashley's Sisters mitmachen, ne? Gönnt dem Mann auch mal irgendwas.
Der musste hier gegen den guten Goldberg ran. Und ich gehe auch davon aus, dass wir bei Crown Jewel Lashley gegen Goldberg bekommen.
Da gehe ich auch stark von aus. Aber, also, zum einen möchte ich, wie gesagt, dass Roman ungeschlagen bleibt. Aber Roman als Head of the Table, Team-Captain von SmackDown hätte auf jeden Fall einen Reiz, muss ich auch ganz klar sagen.
Ja, und dann kannst du von da aus aufbauen, wir gehen Richtung Royal Rumble Und dort holt sich dann Roman Reigns den Titel zurück. Brock darf gegen irgendjemand anders Richtung WrestleMania fäden. Mir fällt gerade niemand ein, wer das sein könnte.
Finn Baylor.
Im Zweifelsfall. Oder immer gegen Baylor. Gegen Edge, falls der nicht bis dahin gewechselt ist. Ich erwarte ja auch noch den Draft dazwischen. Da wird eh alles noch mal durchgemischt. Also von daher wird es da auch schwierig sein. Kann auch jemand von Raw zum Beispiel sein, der dann da antritt oder sonst was. Also
Trumenta, ja, zu 100. Mal.
Zum Beispiel. Aber das wäre dann eben auch noch eine Möglichkeit. Ich kann mir durchaus einen Titelwechsel im Verlauf der nächsten Monate vorstellen, eben weil ich diese Konstellation bei der Survivor Series ganz interessant finde. Und Roman als Team-Captain von Team SmackDown hätte eben auch was, sofern er dann noch bei SmackDown ist. Ne?
Und jetzt kommt es dann einfach so, Roman Reigns verliert einen Titel, Lashley verliert einen Titel an Goldberg Survivor Series, Goldberg gegen Lesnar, hier komm, viel Spaß.
Ich hasse dich.
Ja, aber wir haben noch zwei weitere Comebacks hier. Ich glaube, wir können jetzt haben das jetzt erstmal hier ausgiebig besprochen. Was denkt ihr, wie geht die Geschichte um Becky Lynch und Bianca Belair weiter? Also Becky ist ja anscheinend fulltime wieder zurück und ich glaube, von ihr können wir auf jeden Fall mehr Auftritte erwarten als von einem Brock Lesnar, oder David?
Ja, die Frage ist halt nur, für wen? Sie wird halt Bianca schlagen. Weil Becky lässt du nicht verlieren nach dem Comeback. Es wird bei Survivor Series dann Charlotte gegen Becky geben, weil das zieht. Aber wie es dann weitergeht, sehe ich bei SmackDown nicht so viele. Klar, du kannst Sasha Banks wieder reinwerfen, wenn die wieder da ist, aber
schwierig, ne?
Schwierig, ja, aber für mich ist halt schon vorbestimmt, Bianca hat jetzt erstmal verschissen. die ist erstmal außen vor und ich sehe jetzt erstmal dieselben alten Gesichter wieder im Main Event.
Dann frage ich anders. Kai, wie sollte man denn jetzt hier mit der ganzen Geschichte um Becky fortfahren?
Also bin ich gespannt, wie häufig sie auftauchen wird. Also weil der Vorteil ist ja, dass es keine Hausshows gibt und dass er dann ja so noch ein bisschen mehr Zeit fürs Kind hat. Weil jetzt komplett on Tour weiß ich gar nicht, wie es da aussehen würde mit dem Kind und was sie da machen wollen würde.
Ja, aber letztlich für uns als Zuschauer in Deutschland ist ja relativ Latte, ob sie jetzt bei einer Hausshow irgendwo auftritt, was wir nicht sehen.
Ja, nein, natürlich, das meine ich halt nur. Also, ja, dass wir sie dann in den Weeklies sehen, das sehe ich schon als sehr wahrscheinlich an, das meine ich damit.
Ja.
Dass sie da auftaucht. Und ich glaube auch schon, dass wir jetzt erstmal eine Fehde bekommen zwischen ihr und Bianca Belair. Weil, auch wenn ich es persönlich anders sehe, aber Bianca Belair ist ja gerade so der heißeste Star in der Frauendivision, was den Aufbau angeht. Durch die Sachen, die David schon erwähnt hat, Rumble-Sieg, WrestleMania. Natürlich frage ich mich dann, was ist mit Sasha Banks? Wo taucht die wieder auf? Wann kommt sie wieder zurück? Was hat sie? Warum war sie nicht da? Ist natürlich noch mal eine Variable, die man da irgendwie mit reinnehmen muss. Aber wenn du mich jetzt fragst, glaube ich, wir werden erstmal eine ausgiebige Becky Lynch gegen Bianca Belair-Fehde bekommen. Und ich hoffe auch, dass eine Bianca davon profitiert und da noch irgendwas mitnimmt.
Ich glaube, das wird die große Kunst sein, dass du auch Bianca hier gut darstellst. Und ich will auch nicht wieder so eine 0815-Fehde haben, dass Bianca hier durch ganz viele Reifen springen muss und ganz viele Hindernisse irgendwie überwinden muss, ehe sie dann auch wirklich dieses Title-Shot, Title-Match hier bekommt.
Die Five Labors of Belair.
Yo.
Fünfmal gegen Carmella.
Ja, nee, also das will ich halt nicht sehen. Das haben wir schon zu oft gesehen. Irgendwie muss man es da schaffen, sie jetzt im Nachgang auch gleichwertig darzustellen. Sie muss da jetzt auch hingehen. Das hat man ja schon so ein bisschen probiert. Sie hat jetzt ja mehr Ego und mehr Selbstbewusstsein, sich ja auch hier Becky Lynch gegenüberzustellen. Das hat man ja gut dargestellt im Prinzip. Problem ist, dass dann alle anderen um sie herum das nicht gut dargestellt haben. Und dann stand sie plötzlich in einem Four-Way mit drei Frauen, die eigentlich da nichts zu tun haben in diesen Card-Regionen. Und für mich geht es eigentlich darum, dass man probieren muss, mit Becky Lynch Bianca Belair endgültig in die Regionen noch stärker zu etablieren, wo man sie eigentlich schon seit dem Royal Rumble gerne hätte. Und dass man da auch diesen Charakter, den sie ja durchaus hat, dass man den stärker zementiert, dass sie diese starke Frau ist und dass sie dann auch entsprechend das zeigt und nicht immer nur so zurückhaltend ist. Und hier hat man es ja schon ein bisschen gesehen. Mir fehlt da noch so ein bisschen diese energische EST, den wir gerade auch bei NXT immer gesehen haben. Gerade in dieser Heel-Persona, da hat sie mir deutlich besser gefallen als jetzt als die Super Bianca im SmackDown-Roster. Und sie kann das. Und ich glaube, das ist das, was man aus ihr rauskitzeln muss. Und das ist das, was man darstellen muss, damit wir auch hier eine große Fehde kriegen. Weil wir haben schon mal drüber gesprochen. Neue Stars, um neue Stars aufzubauen, brauchst du dann eben jemanden, an denen sie sich messen können und mit denen sie auf einem Niveau sind. Mit Becky kannst du das dann theoretisch machen, dass die beiden sich da Stück für Stück hochziehen und davon kann Bianca profitieren, sofern man sie entsprechend darstellt. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung an der ganzen Geschichte sein. Bis jetzt macht man das in meinen Augen noch nicht. So, will noch jemand was zu dieser Cruza sagen?
Nee, sehe ich ähnlich.
Ja. Okay. Ach, David.
Nein, ich finde es halt, ich finde halt, dass mit, wie man Bianca beim SummerSlam dargestellt hat und jetzt auch das, die erste Promo, wie gesagt, ich habe halt einfach mega Problem damit, dass man zurückkommt und dann einfach die Person, die halt echt aufstrebend war, dann wieder gleichsetzt mit anderen.
Ja. Kann ich total verstehen. Das ist ja auch unser aller großer Kritikpunkt an der ganzen Geschichte. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass man das noch schafft und hier das Ruder rumreißt in eine andere Richtung, gerade auch, weil Bianca eine tolle Wrestlerin ist und die bringt ja fast alles mit, um da oben mitzuspielen, um da wirklich auch langfristig eine Speerspitze der Damendivision zu sein, aber die hat man jetzt erstmal ganz schön stumpf geschliffen hier mit dieser Niederlage gegen Bianca Belair. So, ein Comeback haben wir noch, was natürlich wahrscheinlich das größte Comeback hier ist von den Namen, die wir jetzt hier gehabt haben, was zumindest so die Wrestling-Bubble angeht. CM Punk. Und da blicken wir dann auch mal in die Zukunft. Also wir wissen, dass er gegen Darby Allin bei All Out antreten wird. Wir wissen, dass wir auch da noch mal eine Konfrontation zwischen den beiden bekommen werden. Aber David, wie geht's denn danach weiter? Weil, wie CM Punk schon selber gesagt hat, irgendwann wird Cult of Personality langweilig. Irgendwann wird der, hey, ich will die jungen Leute overbringen, CM Punk auch langweilig. Welche persönliche Entwicklung oder Charakterentwicklung wünschst du dir da für CM Punk?
Also erstmal, der wird Babyface sein. Du hast halt jetzt die Konstellation Babyface gegen Babyface und ich glaube halt auch nicht, dass da das Futter ist für eine langfristige Fehde, sondern einfach, da geht es um diese eine Konfrontation und einmal wieder beweisen, ob er es noch drauf hat und danach muss Punk gegen einen starken Heel fäden und da fällt mir eigentlich schon ein sehr starker ein, den man gut pushen könnte. Wir haben noch einen MJF, der wird bei All Out ein sehr wichtiges Match haben. Und ich denke mal, Jericho geht dann erstmal in seine Pause, wird mit Fosse auf Tour gehen, erstmal weg, kommentieren. Und warum sollte er sich dann nicht CM Punk greifen? Also das würde zumindest bei mir Sinn machen, weil ich glaube, Punk wird jetzt erstmal gar nichts mit Titelregionen zu tun haben, sondern wirklich diese Eigengewächse, die aufstrebenden Stars, mit den Fäden erst auch mal wieder reinkommen. Ich erwarte übrigens auch keinen super Match gegen Darby Allin, gebe ich halt schon mal vorweg. Ich glaube, er hat noch Ringrost und mal gucken, wie es wird. Aber ich glaube, er wird erstmal danach einen starken Heel kriegen. Und welchen Heel gibt's da, der stärker wäre bei den Jüngeren als MJF? Ich hätte auch richtig Bock drauf, allein schon wegen den Promo-Duellen und sonst was.
Kai.
Ja, das schlagen so zwei Herzen natürlich, ne? Also zum einen ist es ja so, wie Punk selber sagt, ich will hier die jungen Talente overbringen, ich will mit denen arbeiten. Das machst du natürlich nicht, wenn du jetzt einen nach dem anderen platt machst. Will ich als Fan, dass CM Punk alle platt macht? Ja, sehr. Was für eine Frage. Aber eigentlich, wenn er jetzt die jungen Talente, also klar, der wird auch Spotlight auf die bringen, indem er einfach gegen sie kämpft. Müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, eine große Fehde gegen den MJF, die sollte dann ja von der Logik her auch ein MJF gewinnen. So. Möchte ich das als Fan? Natürlich nicht, weil das jetzt hier im Punk alles gewinnt.
alles.
Das ist ja die andere Sache. Deswegen bin ich da extrem gespannt, gegen wen er fädet und wie er fädet. Weil, also ich bin jetzt natürlich nicht so, also klar, ich bin halt mega Experte eigentlich von AEW, deswegen weiß ich alles auch mehr als ihr. Und weiß natürlich auch, dass wir alle auch einen Hangman Page jetzt eher in höheren Card-Regionen sehen wollen. Ist doch so, oder? Schon, ne? Wollen wir.
Langfristig kommt er da rein, ja.
Und dass er da jetzt auch vielleicht sich mal den Kenny Omega packt oder sowas. Deswegen ist es da ja auch erstmal voll. Auch ein Black, der ist ja irgendwo zugange und der muss ja seinen Raum bieten. Also ich glaube, das ist schon so, wie David sagt, dass ein Punk eher dann seine Fäden woanders hat. Die haben dann ihren Appeal nicht dadurch, dass sie um den Titel gehen, sondern dass da ein Punk drin steckt. Ich glaube auch, dass ein MJF da eine gute Wahl ist, weil sonst fällt mir jetzt auch nicht so viel ein, was noch richtig, richtig groß wirkt. Und MJF ist ja wirklich eigentlich einer der größten Heels, den die Company zu bieten hat. Also das könnte man dann auf jeden Fall ziehen. Und wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, dass er dann Jericho ins, in Anführungsstrichen, Retirement schickt, und dann sagt, so, jetzt habe ich den Jericho platt gemacht, jetzt mache ich noch so einen
jetzt mache ich den Besten der Welt platt.
Jetzt mache ich noch so einen abgehalfterten WWE-Typen platt. damit kann man auf jeden Fall gut spielen.
Ich finde auch, dass MJF gegen CM Punk würde ich mit Kusshand nehmen, allein wegen der Rededuelle, die sich die beiden liefern können. Also ich finde, die beiden müssten gar nicht gegeneinander kämpfen. Die können auch einfach, gib denen ein Mikro und lass die sich einfach.
Debattieren das aus.
Genau.
Eine Stunde lang, Waiting 4000.
Ja, genau, lass sie einfach reden und sich einfach die ganze Zeit beleidigen. Ich glaube, das würde mich ausreichend unterhalten. Aber klar, das ist irgendwie so die naheliegende Geschichte, weil CM Punk ist de facto derzeit einfach das Top-Babyface von AEW, wenn man sich die Zuschauerreaktionen anschaut. Und MJF ist neben Kenny Omega sicherlich auch der Top-Heel, den wir in der Promotion haben. Und vor allem ein klarer Heel. Wir haben ja viele Heels in der Promotion, die, klar, jetzt irgendwie Miro kannst du auch als klaren Heel nehmen, aber der ist nun mal nicht in der Region, wo ich einen CM Punk ansiedeln würde. Deswegen MJF, auch gerade, weil er gerade keinen Titel hat, fände ich da ganz interessant. Und er könnte eben dann auch sagen, so, ich habe hier die Schnauze voll, ständig habe ich hier irgendwie die alten Säcke vor der Nase und muss die aus dem Weg räumen. Ne? Ich bin hier der Nummer 1 Platzhirsch und ich bin die Zukunft des Wrestlings und ihr alle könnt mir da gestohlen bleiben. Deswegen fände ich das als Ansatz gar nicht so schlecht. Ich bin aber zudem auch neugierig darauf, wie man das dann mit den zukünftigen Neuverpflichtungen dann noch machen wird. Wenn ein Daniel Bryan kommt, wenn eventuell ein Adam Cole noch mit dazukommt, wenn vielleicht noch ein Bray Wyatt dazukommt. Auch die wird wollen alle.
Voll, oder?
Es wird voll. Und ich könnte mir zum Beispiel auch eine geile Fehde zwischen Adam Cole und CM Punk vorstellen. Mal jetzt ganz in die Glaskugel gesprochen. Ne? Also,
das wäre der falsche Ansatz. Also, nee, ich habe da Bock drauf. Entschuldigung fürs Reingrätschen, aber ich glaube, bei CM Punk werden sie genau das machen, wo alle sagen, oh, auf keinen Fall jetzt nur noch diese WWE-Guys gegeneinander, sondern der wird erst einmal gegen die AEW-Guys kämpfen.
Ja, aber du kannst eben auch dieses, ich bringe die jungen Leute jetzt over und ich kämpfe immer nur gegen die jungen Babyfaces. Klar ist das schön, wenn du dann CM Punk gegen Jungle Boy hast. Oder.
Nein, deswegen möchte ich ja MJF. Also ich glaube, er wird erstmal einen Heal kriegen danach. Und dann kannst du ja, wenn die Fehde vorbei ist, die würde ja lang gehen. Bei AEW ist es ja so, dass die Pay-Per-Views sehr lang auseinander liegen.
Du hast aber die Specials dazwischen, darfst du nicht vergessen.
Ja, das ist nicht so wichtig.
Uiuiuiui, lass das nicht Tony Khan hören.
Das stört meine Argumentation, deswegen gehe ich da nicht drauf ein.
Nein, aber ich glaube, CM Punk nimmst du erstmal primär die großen Highlights, die machst du schon beim Pay-Per-View. Ich meine, du siehst auch jetzt bei All Out die Card, das sind ja halt immer so die Final-Matches von Fäden, wo die entschieden werden.
Ja, Moment, aber es war auch in der Vergangenheit sehr oft so, dass wir Fäden gehabt haben, die bei Weeklies geendet sind und dass auch die Überraschungen sehr oft bei Weeklies aufgetreten sind. Also da hat ja AEW schon eben aufgrund dieser großen Abstände schon dafür gesorgt, dass es da auch die Spitzen in den Wochenshows
gegeben hat. Okay, dann andersrum. Ich denke, CM Punk hat momentan auch noch nicht diesen Flow wieder, dass man ihn halt direkt in so ein Licht wirft, wo man schnell kritisieren könnte. Das wäre halt, wenn es gegen einen WWE-ler gehen würde oder halt, wenn es Titelregion wäre. Ich glaube, da schützt man ihn erstmal.
Aber ich glaube auch, dass es gefährlich wäre, alle, die jetzt neu dazukommen, nur als gute Jungs irgendwie mit reinzubringen zum Beispiel. Also ich finde
Natürlich nicht. Ich glaube, Adam Cole wird auch nicht als Babyface kommen.
Genau. Das ist auch so mein Punkt. Also ich fände die Fehde zwischen den beiden fände ich total interessant. Und was mit Adam Cole passiert, falls er rübergeht, auch da gibt's ja nur Gerüchte, das ist echt spannend. Aber ich finde Fehde CM Punk gegen MJF würde ich nehmen, sagen wir es mal so. Ob es dann passiert, tue ich mich schwer mit, weil ich will auch erstmal sehen, wie der sich im Ring wieder schlägt und wie gut er da überhaupt ist. Und ob dann vielleicht nicht auch so ein bisschen was von der Aura CM Punk so ein bisschen verloren geht, falls es dann doch nicht so gut ist, wie manche denken.
Und genau deshalb möchte ich gerne MJF, weil ich weiß, der kann jemanden durch ein gutes Match ziehen, der kann gute Promos halten und der kann kann CM Punk erstmal schützen. Und ich gebe zu, das ist es, AEW-Fanherz-Booking. Daniel Bryan kommt zurück, den sehe ich direkt gegen Kenny Omega. Adam Page kommt später. Und dann beim nächsten Pay-Per-View Main Event Kenny Omega gegen Daniel Bryan, Co-Main Event. CM Punk gegen MJF würde ich sofort nehmen.
Also das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, weil ich wirklich nicht weiß und ich es anders eingeschätzt hätte. Also mea culpa. Kann MJF jemanden durch ein gutes Match ziehen?
Ja.
Er kann zumindest eine sehr gute Geschichte erzählen, natürlich auch auf eine Art und Weise,
wie ja, das aber, manche aber kann das halt wrestlerisch, das ist meine Frage. Ja.
MJF ist im Ring richtig, richtig gut. Also unterschätzt ihn nicht. Der kann wirklich auch sein Match gegen Jungle Boy zum Beispiel, das war für mich ein 5-Star-Match. Das war Storytelling und wrestlerisch super.
Hat Olaf auch ja gesagt?
Ich.
Also, weil David spricht halt einfach nur mit der Fanboy-Brille. Deswegen würde ich jetzt immer gerne eine vernünftige Meinung haben.
Wenn man keine Argumente mehr hat, ne?
Nee, weil von dem, was ich gesehen habe, hätte ich jetzt nicht gesagt, der zieht halt jemanden, der nicht so krass wrestlen kann, durch ein gutes Match. Da hätte ich jetzt eher wirklich so einen Adam Cole oder sowas genommen. Deswegen.
Also, ich glaube schon, dass er gemeinsam mit CM Punk eine gute Geschichte erzählen kann.
Das ist ja nicht meine Frage.
Ja, ich weiß. Ich versuche gerade ein bisschen auszuholen. Deswegen lass mich ausreden. Nein, grundsätzlich ist er natürlich da schon zu in der Lage. Aber wir haben auch gegen Jericho gesehen, dass es da Schwierigkeiten gegeben hat und dass es da auch ein MJF nicht immer geschafft hat, wrestlerisch alles aus Jericho rauszuholen. Da hat man auch schon gesehen, dass da gewisse Limitationen da sind. Ich glaube, dass bis zu einer gewissen Grenze kann MJF das. Aber wir haben hinter CM Punk, was seine In-Ring-Leistungen angeht, ein riesengroßes Fragezeichen. Wir wissen de facto nicht, wie fit er ist, wie agil ist er, wie viel Ringrost hat er, wie gut ist die Koordination im Augenblick. Der hat viel MMA trainiert, das heißt, er wird da auch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, vielleicht was seine Bewegungsabläufe und sowas angeht. Vielleicht hat er sich über die Jahre andere Motorik angeeignet, kann alles sein. Und ich glaube, dieses erste Match gegen Darby Allin, das wird uns Aufschluss darüber geben, wie er in Zukunft wrestlerisch dasteht und was er zu leisten imstande ist. Und deswegen tue ich mich da noch ein bisschen schwer mit, da jetzt zu beurteilen. Grundsätzlich kann MJF das, aber MJF ist kein Daniel Bryan, so leid es mir tut. Also zum Beispiel Daniel Bryan gegen CM Punk, wo ich sagen, yo, da schafft's ein Daniel Bryan, CM Punk dazu, mal angenommen, der hat jetzt wirklich noch Ringrost, der wäre in der Lage dazu. MJF? Nicht so. Nicht so wie Daniel Bryan zum Beispiel.
Okay, also dann schätzen wir das nämlich ähnlich ein, weil die Sachen, die ich von MJF gesehen habe, waren storymäßig immer gut. Aber in Ring habe ich gedacht, ja, da geht halt auch noch ein bisschen mehr.
Werden wir sehen. Ja. Aber dann können wir jetzt mal hier das große Fazit machen zu diesem Podcast und auch zugleich zu den Comebacks, die wir jetzt hier angesprochen haben. Übrigens, Comebacks hatten wir natürlich auch mit Goldberg und John Cena, die waren gar nicht mehr zu sehen diese Woche.
Und Liv Morgan, oder? Leute.
Ja, hallo.
Leute, rastet aus.
Da wurde auch einfach ein viel zu krasser Pop eingespielt bei SmackDown übrigens. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt.
Ja.
Ich auch also, Publikum bleibt sitzen.
Ja, okay. Kommt jetzt hier der Punk noch mal raus, oder?
Ja, wie würdet ihr jetzt hier die einzelnen, diese drei Comebacks beurteilen mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Blick? Und jetzt sitzen beide da wieder wie in der Schule und schlottern. Und ich frage den David zuerst.
Ja, jetzt sagt Kai wieder, Fanboy-Brille. Ich glaube, bei CM Punk, weil ich einfach All Elite Wrestling vertraue, weil sie bislang wirklich ausnahmslos bei den Allstars das so gemacht haben, wie ich das möchte, dass man halt Junge overbringt, dass man da den richtigen Weg gehen wird, mittelfristig. Das Comeback, die Vergangenheit, super. Also besser kannst du das Comeback nicht machen. Die erste Match-Ansetzung, super. Wie du Darby Allin jetzt versuchst, gleichwertig darzustellen, passt. Jetzt möchte ich noch die Konfrontation. Das will ich unbedingt vorher haben. Ist nicht so lieb und nett, sondern dann soll es auch ein bisschen krachen. Habe ich richtig Bock drauf, gibt's einen dicken Daumen nach oben. Becky Lynch gibt's für die ersten 90 Sekunden dicken Daumen nach oben. Für den Rest gibt's einen dicken Daumen nach unten. Und ich habe da einfach sehr große Sorgen aus Fansicht, was man da machen wird. Gerade wieder dann im Hinblick auf die jungen, aufstrebenden Stars, die man aufbauen sollte eigentlich. Und ich glaube, es wird in die andere Richtung gehen. Es wird Richtung die Gesichter gehen, die man halt eigentlich kennt. Und die Paarungen, die man schon ein paar Mal gesehen hat. Nee, bei Lesnar gebe ich sogar einen Daumen nach oben. Weil auch wenn es standardmäßig ist, Lesnar ist eine Erscheinung. Und ich finde die Geschichte oder das Potenzial mit Paul Heyman und Roman Reigns, Lesnar, er dazwischen, was wird passieren? Das kann man über lange Zeit gut aufbauen und eine tolle Spannung reinbringen und habe ich Bock drauf.
Kai?
Ich sehe es, also was Brock Lesnar angeht, sehe ich auf jeden Fall ähnlich, weil, wie ich bereits gesagt habe, ich habe Bock auf diesen neuen Roman Reigns Charakter in der Fehde. Das sage ich auch ganz klar. Ich finde den Tribal Chief, Head of the Table, unfassbar interessant. Das ist gerade so mit der größte Lichtblick im gesamten WWE-Produkt. Wir haben auch noch andere einzelne Sachen. Aber das ist wirklich eine Konstante innerhalb der letzten Monate, die sich durchzieht und konsequent abliefert. Deswegen finde ich es auf jeden Fall interessant und spannend und will wissen, wie es da weitergeht. Ey, CM Punk, also, was für eine Frage, ne? Also, das will ich sehen. Guck ich mir 100 Mal an, guck mir die Promos 100 Mal an, werd mir das komplett reinfahren. Also, da sauge ich jeden Moment einfach auf. Und selbst wenn sie jetzt irgendwie sagen, so, der kämpft auch noch bei Dark, wäre ich so, ist doch egal, ob es auch nicht ganz hier angucken. Also, da bin ich wirklich nur ganz, ganz doll gespannt. Also, ich sehe es auch ähnlich wie Olaf, ich hätte auch super Bock. Also, MJF-Feder finde ich ist eine super gute Idee, müssen wir nicht drüber reden, finde ich extrem stark. Aber ich hätte auch richtig Spaß an der CM Punk Adam Cole-Feder. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, ja, WWE-Guy, Adam Cole ist aber auch ein verdammt junges Talent. Also, der Mann ist ja nicht alt. Der hat auch noch viele Jahre vor sich. Also da kann man auch was draus machen mit so einem arroganten Heel Adam Cole gegen den CM Punk. Fände ich auch super spannend.
Und schöne Mixed-Tag-Team-Match-Feder übrigens auch dann, ne? Adam Cole und Britt Baker gegen AJ Lee und CM Punk. Hallo?
Genau. Dann holen wir noch Becky Lynch und Seth Rollins dazu und dann geht das ab.
Geil, du. Ja. Quoten.
Ja, genau. Also, da bin
Daniel
ich.
Daniel Bryan und Bella.
Ja. Und Brie Bella holen wir auch noch rein.
Fatal Four-Way.
Genau. Perfekt.
Fatal groß geschrieben.
Ja. Führen wir direkt einen Tag-Team-Titel für ein. Ist doch egal. Komm, mach. Nee, also CM Punk, da nehme ich wirklich alles mit, ne? Also, da setze ich auch mal die David-Fanboy-Brille auf und fahre mir das komplett quasi, rein. Ey. Ja, gut, du hast ja eine komplette AW-Fanboy-Brille. Ich habe ja noch eine CM Punk-Fanboy-Brille.
Genug, dass ich es schlecht finde, Kollege.
Und bei Becky Lynch, ich habe enorme Probleme mit Bianca Belair. So, das wird sich auch wirklich nicht mehr ändern, glaube ich. Ich finde die am Mike unerträglich. Im Ring ist die Frau wirklich verdammt talentiert. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn die beiden Ringeinander kämpfen, das werden gute Matches. Aber ich hoffe, dass man da promomäßig ein bisschen was rausholt, weil also so stelle ich mir einen Teil der Hölle vor mit so einer gespielt coolen, Becky Lynch und der Art, wie eine Bianca Belair Promos hält.
Boah, das. Und ab und zu noch Carmella mit rein.
Das klingt wirklich nach Arbeit, sich das anzugucken.
Na, du hast Nia Jax vergessen und Tamina.
Oh Gott, hör auf. Aber Bianca ist am Mike echt schwierig, zumal sie noch Face ist. Als Heel ist sie gut.
Ja. Ja, also, ja, nee, ich mag es generell nicht, wie sie redet.
Vielleicht mag die auch nicht, wie du redest.
Der soll den Headlock nicht hören. Soll doch kommen. ich glaube, die wird mich richtig umhauen.
Aber du musst einen Daumen geben.
Ja. David, das ist die Daumen-Skala hier.
Du hast gesagt, du packst es auf die Grafik.
Ach so, ja, ich habe Daumen da, aber das heißt ja nicht, dass du Daumen geben musst.
Ich habe Daumen da, ja, wäre schlecht, wenn nicht. Aber also stimmungsmäßig gebe ich allen dreien Daumen, weil coole Stimmung war. Vom Bock-Faktor Lesnar, Punk natürlich, Becky Lynch dann eher so ein, ja, das wäre dann schon eher ein Daumen nach unten.
Okay. Ihr habt eigentlich schon sehr, sehr vieles auch von dem gesagt, was ich natürlich jetzt sagen würde. Becky Lynch hängt für mich sehr stark davon ab, wie man die Geschichte mit Bianca Belair weiter aufdröselt und ob sie davon profitiert oder ob sie einfach ja jetzt quasi da untergeht. Wenn man Becky Lynch dazu verwendet, dass Bianca danach besser aussieht, kriegt es einen Daumen hoch. Promo-Duelle, ja, schwierig. Ich fand gerade auch die Becky-Promo jetzt bei SmackDown echt anstrengend, weil sie gestellt gewesen ist. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Trotzdem, der Moment beim SummerSlam war richtig stark. Das, was daraus resultiert ist, schwierig. Kriegt von mir einen Daumen in der Mitte. Brock Lesnar hat für mich wieder dieses Part-Timer-Problem dabei. Der Comeback-Spot am Ende, den mochte ich. Das war überraschend. Und ich bin da bei Kai. Ich will auch sehen, wie der neue Roman Reigns gegen den neuen Brock Lesnar zu Werke geht und in welcher Position da ein Paul Heyman ist. Trotzdem nervt es mich, dass das wahrscheinlich bei Crown Jewel passieren wird, wenn das so ist. Und mich nervt auch, dass wir das einmal mehr über einen Mittelsmann, namentlich Paul Heyman, wahrscheinlich über lange Zeit aufgebaut bekommen werden. Deswegen bekommt das von mir auch wieder einen Daumen in die Mitte. Und bei CM Punk bin ich auch tue ich mir auch schwer mit, aber das kriegt trotzdem von mir einen Daumen hoch, weil man da ein bisschen mit offeneren Karten spielt und bis jetzt eigentlich fast alles richtig gemacht hat und da relativ wenig zu kritisieren ist. Deswegen kriegt es von mir einen Daumen hoch, obwohl ich nicht ganz auf der Euphoriewelle mitschwimme, wie ihr das tut. Weil ich erstmal sehen möchte, was hier im Punk noch zu leisten imstande ist und weil ich sehen möchte, in welche Richtung dieser Charakter geht. Weil ich will jetzt nicht jede Woche ständig hören, wie geil alle anderen jungen Talente sind von CM Punk. Das geht mir irgendwann auf den Keks. Ich will einen CM Punk haben, der Klartext spricht. Ich will einen CM Punk haben, der eine miese Drecksau ist. Und ich will diesen bitteren CM Punk haben, der da auch Missstände anspricht und solche Geschichten. Ich finde den Babyface CM Punk stinkelangweilig. Und ich befürchte, dass wenn er mir jetzt nächste Woche nochmal so eine Promo hier um die Ohren haut und dann sagt, Darby Allin, du bist garantiert einer der talentiertesten Leute, die ich in diesem Roster habe. Und du bist jemand, der mich an mich erinnert und so weiter und so fort. Dann muss ich auch sagen, okay, CM Punk, du bist ein cooler Typ. Ich mag das Lied und ich mag dich, aber dann bist du auch irgendwann ein relativ großes One-Trick-Pony. Und davor habe ich ein bisschen Angst, dass das relativ schnell passiert. Für den Moment kriegt CM Punk aber von mir einen Daumen hoch. So, und ist damit mein emotionales Highlight dieser Woche auch gewesen, weil wer hatte da keine Gänsehaut gehabt.
Finde ich berechtigt kritisch. Ist sehr berechtigte Kritik.
Ja. Wie gesagt, da muss halt jetzt bei Dynamite muss es Konfrontation geben und da muss es halt auch ans Eingemachte gehen.
Also ich kann mir vorstellen, dass auch beim Dynamite, dass das Match wirklich nochmal um dieses geht, oh hier, ich will und du und sowas, aber nach All Out soll das anders sein. Also weil das ist jetzt ja gerade der Dreh- und Angelpunkt der Fehde. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nochmal ziehen, wo ihr dann auch nochmal so ein bisschen lobt und dann sagt, hier aber ruh dich nicht aus, ich kann die auch kaputt kloppen. Da wird jetzt, glaube ich, keine krasse Konfrontation kommen.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich möchte halt nicht, dass alle erfahrenen Wrestler, die jetzt in das Roster dazukommen, alle immer sagen, hier, ich will den jungen Leuten helfen. Also, nee. Das ist fucking Wrestling. Da geht's um Titel, da geht's um Gewalt und da geht's darum, die Nummer 1
Schnauze
zu sein.
Zu hauen.
Ja, natürlich.
Nee, aber jetzt hast du halt die Erstmotivation ist halt nur mal dieses, bin zurück und jetzt erstmal beweisen, was ich noch kann. Und danach, also
ja, sag
nach
ich
All Out muss einfach dann das klassische, ich meine, jetzt hast du auch Face gegen Face, was willst du da machen, dass er den jetzt hintergeht?
Nein, aber er kann auch sagen, hier, ich muss es mir selber beweisen. Ich will das Feuer sehen und ich will richtig Leidenschaft dahinter sehen. Bis jetzt
genau, das möchte ich bei Dynamite halt.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass sie jetzt sich in die Moppe hauen wie sonst was, sondern da möchte ich halt wirklich sehen, da geht's ans Eingemachte von
emotional. Ja, oder vielleicht auch persönlich. Ich meine, da darf es dann auch mal eine Ohrfeige geben oder so. Ich will da nicht nur die beiden guten Jungs gegeneinander sehen, sondern ich will da auch ein bisschen. Ich will da Charakter sehen. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Und ich fand jetzt, wie gesagt, das Debüt fand ich richtig geil. Aber jetzt die letzten Auftritte, da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich wie eine Platte, die ich noch mal irgendwie von vorne abgespielt habe. So, da bin ich hier der Kritischste diesmal.
Und ich bleib dabei erstmal. Das ist die Motivation, ist das sein Comeback. Der muss sich beweisen, dass wo es für den Charakter hingeht oder was das überhaupt für ein Charakter ist, das wird nach All Out kommen oder durch das Match. Und nach All Out kommt dann einfach dieser Bass von wegen, okay,
was macht er jetzt?
Ich bin da, das haben wir jetzt abgehakt, jetzt geht's los.
Ja, das sehe ich ähnlich.
So, aber ich glaube, dann sind wir jetzt hier auch an der Stelle ganz gut durch. Wir wollten eigentlich eine Stunde machen, es sind anderthalb Stunden geworden. Warum auch nicht? Aber wenn wir drei Laberköpfe dabei sind, dann ist das ja sehr
aber offen. Ich fand, das war auch eine gute Diskussion. Also da wurden auch viele gute Sachen angesprochen.
Kais Fanbrille zum Beispiel. Ja.
Da muss ich mich auf jeden Fall mal loben. David, der sich von Toni Kahn in den Mund spucken lassen würde.
Alter!
Aber gut, so hat jeder seine Vorlieben.
Wir haben gestern Money in the Bank gesehen und da hatte Spucken ein sehr zentrales das Motiv.
Stimmt. Das hat mich nicht losgelassen bis heute Morgen.
Das merke ich.
Willkommen bei Headlock, dem Mobbing-Podcast.
Willkommen bei Headlock, dem Spucke-Podcast.
Dem Fanboy-Podcast, wenn David dabei ist.
Ach, mit Kai podcaste ich nicht mehr.
Nie wieder, ich hasse den.
Das habe ich damals schon gesagt, als du zu uns gekommen bist.
Und jetzt hockst du hier immer noch, 4 Jahre später und bist so furchtbar. Scheiße.
Ach, sehr toll. So. Wir brauchen beste Booking, Olaf, das geht
ja
so nicht.
Ja. Trotzdem, ich mache jetzt hier den Deckel auf diesen wunderbaren Podcast. Nächste Woche geht's weiter mit der Review und der Preview natürlich zu All Out mit Team Shamella hier am Start. Und übrigens, wenn ihr Team Kamella haben wollt, auch da sind wir dann natürlich mit dabei, oder?
Genau.
Das ist witzig, Entschuldigung. Ja.
Kamella.
Ja, und nächste Woche haben wir dann hier auch noch den Personality-Podcast über Goldberg. Auch super spannende Geschichte mit der alten WCW-Vergangenheit, mit dem ersten WWF-Run und so weiter und so fort. Ganz viel aus der Vergangenheit.
Geht's auch um seinen Sohnemann?
Es geht auch ein bisschen um seinen Sohnemann, aber nicht hauptsächlich.
Nur.
Nur, genau. Demnächst der große Gage Goldberg-Podcast.
3 Stunden.
3 Stunden nackt im Ring. So. Und wie gesagt, wenn er noch mehr von uns haben möchte, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Wir haben nächste Woche das Magazin, wir haben das Watch-Along, wir haben das Match of the Week und so weiter und so fort. Und natürlich das Archiv mit über 400 Podcasts inzwischen, die es nur da gibt. Und in dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.